You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Das bist du unseren Hörerinnen schuldig, dass du dir irgendwas überlegt hast. Wenn wir hier,
hast
wenn
du ein
wir,
Thema?
Ich habe mich da heute mal auf dich verlassen.
Ja. Na gut. Das ist ein Fehler. Aber du scheinst so ein bisschen nach außen. Du hast dich umgibt so eine
Aura?
Schutzschicht. Aura, ja. Du glühst so wie, weiß ich nicht, He-Man. Hat He-Man geglüht? Ne. Wer denn?
Naja. Weiß ich nicht. Naja, also zumindest kann ich wieder aufrecht sitzen. Das empfinde ich als großen Fortschritt.
Ja, wie war das Wochenende?
Übel. Also es war echt übel. Da gibt's nichts zu beschönigen.
Woran lag's?
Ich bin in den Genuss einer Impfung gekommen und kann gleich vorweg sagen, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Das wäre nämlich jetzt mein Tipp. Man muss sich einfach öfter in Treppenhäusern bewegen.
Aha.
Ja. Ich bin nämlich vor einer Woche von einer Nachbarin von mir angesprochen worden. Hallo Nils, auch schön, dass ich dich hier treffe. Sag mal, würdest du dich impfen lassen?
Aha.
Ja. Auch mit AstraZeneca? Ja. Okay, hast du Freitag Zeit? Ja, wieso? Ja, weil ich würde gern meinen Mann durchimpfen lassen und die Ärztin sagt, ich muss dann noch 9 weitere finden, weil wenn die Ampulle öffnet, die kriegt 10 Dosen daraus.
Und ist das ein Problem,
die will die, nee, aber sie darf, aber bevor sie jetzt anfängt, irgendwie draußen ein Schild aufzuhängen.
eBay Kleinanzeigen, ein Inserat fertig.
Hat sie gedacht, da frage ich erstmal die Nachbarschaft.
Ja, auch nett. Sehr
also gut. So bin ich dann also kurzum zu diesem Termin gekommen, einfach nur, weil eine Nachbarin halt ihren Mann schnell impfen lassen wollte und irgendwie.
Das war Freitag. Freitag.
Ja, also am Freitag habe ich dann, Freitagmorgens um 11 habe ich die Impfung bekommen.
Ja. Okay. Ja.
Genau. Und der Freitag lief auch relativ, wir hatten ja abends noch einen Zoom-Chat wegen einer.
Ja, da war noch
alles gut. Hatten wir noch so verschiedene Besprechungen in einer kleinen Konferenz. Mhm. Und da war alles bestens. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, weil auch noch eigentlich alles so ganz okay war. Und dann bin ich morgens aufgewacht und ab morgens um 5 oder so und ab da ging es bergab. Und zwar rapide.
Ja.
Also mir ging es richtig dreckig. Also wirklich übel. So, dass ich gedacht habe, okay, das war keine gute Idee gestern. Ist keine Empfehlung. Habe ich da gedacht. Also
ja, Also du konntest es nicht so genießen, wie ich das genossen
habe. Nein, ich konnte es überhaupt nicht genießen. Das war, also die Nebenwirkungen bei mir waren, also
Sprachlosigkeit.
Absolute Kraftlosigkeit.
Ja.
Kein Fieber, kein Schüttelfrost, aber Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen.
Hautausschlag.
Kopfschmerzen.
Eitrige Stellen.
Nee, auch nicht. Aber neben den Gliederschmerzen vor allen Dingen eine Kraftlosigkeit, wie ich sie selten gehabt habe. Also ich lag dann im Bett und einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt mal nicht mehr auf der linken Seite liegen, sondern ich möchte auf der rechten Seite liegen. Das war eine Anstrengung und da habe ich, weißt du, so überlegst so 3 Minuten, okay, gleich drehe ich mich um, gleich schaffe ich's. Wie mache ich das jetzt?
So. Das kenne ich eigentlich nur mit Hexenschuss. Mit so einem ganz schlimmen Hexenschuss.
Ja, aber gar nicht. Das war eine Kombination aus Kraftlosigkeit und Gliederschmerzen. Mhm. Und ja, es blieb den ganzen Tag so. Also aufstehen, auch mal auf Toilette gehen.
War so mit deinem Mumbai? Nachwirkungen
ja.
Mumbai?
Ja. Also wenn ich auf Toilette gegangen bin, dann nur mit so ganz kurzen und kleinen Schlurfschritten.
Und auf allen Vieren.
Nee, ich hatte noch aufrechten Gang. Ja, aber auf jeden Fall, das AstraZeneca, also das ist
ein gutes Zeug.
Es ist zu Recht verschreibungspflichtig. Also das würde ich jetzt nicht öffentlich in der Apotheke zugänglich machen. Das ist schon harter Tobak. Aber die gute Nachricht ist, so schnell das gekommen ist, so schnell ist das wieder gegangen. Mhm. Also ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Aber abends um 18 Uhr, das war so.
Warst wieder auf dem Paletten.
Ja, wirklich. Schmeiß weg den Stock, an dem ich gerade noch gegangen bin. Wo ist die nächste Party? Ich bin dabei.
Ja, das ist doch.
So, ja, als wenn einer einen Schalter umlegt, ne?
Im Prinzip war es ja genauso bei mir, außer dass ich das nicht so schlimm empfunden habe wie du. Also du hattest eine stärkere Impfreaktion. Allerdings habe ich gerade in der vergangenen Woche meine schwächste Laufwoche seit Jahresbeginn hinter mir. Ich hatte viel zu tun, aber ich war auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal laufen. Und jedes Mal dachte ich so, boah, also so richtig, ich bin jetzt nicht weit gelaufen. Das war so zwischen 4 und 8 Kilometer immer. Und jedes Mal dachte ich so, oh, es könnte jetzt aber auch gut vorbei sein. Das wäre ganz schön, wenn es jetzt langsam auch. Ich habe so das Gefühl, ich habe noch so eine Grundschlappheit. Und ich glaube, da ist AstraZeneca auch ein bisschen immer noch schuld dran. Mhm. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber so ein bisschen.
Ich fühle mich jetzt auch heute am Montagvormittag, fühle ich mich, sagen wir mal, zu 95% wiederhergestellt. Mhm. Es bleiben 5% Müdigkeit noch und so eine so ganz kurze Schwindelgefühle, so wo sie.
Oh, die sind altersbedingt.
Ja, okay.
Wenn du dich bückst und wieder hochkommst. Das hat nichts mit AstraZeneca zu tun.
Ja. Oder aber das hatten mir auch andere erzählt, dass sie das haben oder so, dass man so noch so 2-3 Mal am Tag kurzen Moment hat, wo man denkt so, oh, glaube ich Kopfschmerzen. Und in dem Augenblick, wo ich dann so einen Kopfschmerz spüre, ist er dann aber auch schon wieder fast wieder weg.
Ja. Ich war also am Freitag, als du bei der Impfung warst, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ja. Ich wollte jetzt noch mal, also ich, das hört sich jetzt echt nach einem Schauermärchen an, aber ich wollte jetzt ganz gerne, weil ich davon ausgehe, dass jetzt wirklich auch ganz, ganz, ganz viele von unseren Hörerinnen innerhalb der nächsten 3-4 Wochen geimpft werden.
Aber nicht mit AstraZeneca hoffentlich.
Ja, ein paar Hörerinnen vielleicht auch mit AstraZeneca.
Okay, ja.
Ein paar andere Hörerinnen mit was anderem, vielleicht auch mal gegen Masern oder so, man weiß es ja nicht. Ja. Kann sich ja gegen alles Mögliche impfen lassen.
Für eine Mehrfachimpfung.
Ja. Deswegen wollte ich nur mal kurz einen Leitfaden geben und ein Fazit. Also das Impfen an sich ist nicht spürbar.
Ja, die einen sagen so, die anderen so, aber
ich hab's nicht, also ich
hab's auch nicht gemerkt, aber ja. Ja. Hast du jetzt noch Druckschmerz auf dem Arm?
Ja.
Ah ja, okay. Den hatte ich.
Ja, aber ey, also Schmerz in Anführungsstrichen. Ne? Das ist jetzt nichts, was einem, wo man sagen würde, oh, das ist ja doof oder so.
Knuppi halt, ne?
Das ist halt, ja, das ist lächerlich. Ja, genau. Also das Spritzen an sich nicht spürbar. Mhm. Und diese Impfreaktion, die wirklich nicht schön war, aber die ist absolut zu ertragen, absolut alles im Rahmen, weil man weiß, das kommt schnell und geht wieder schnell.
Ja.
So, und wenn man das nämlich planen kann, dann kann man sich ja schon mal den Tee vorkochen, sich das Bett frisch aufziehen. Ach so, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als es mir dann besser ging, da habe ich so geschwitzt, dass wir nachts das Bett, ich musste mich quasi mehrmals umziehen, das Bett abziehen. Ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser ich geschwitzt habe, aber am nächsten Morgen war ich wirklich dann war ich dann wirklich komplett frisch.
Ja, das ist doch sehr, sehr gesund nachts zu schätzen. Ja,
genau. Also
Stoffwechsel.
Ist nicht, der Tag danach ist nicht der schönste, aber in Abwägung dessen, was passieren könnte und im Namen des Dienstes an der Allgemeinheit absolut zu empfehlen.
Ja. Wobei ich jetzt wirklich schon alles gehört habe von Leuten, die überhaupt keine Impfreaktion hatten, welche, die so ein bisschen schlapp waren, bis hin zu, mein Vater hatte 2 Wochen lang Kopfschmerzen, sonst nichts und du so einen Verlauf. Also es ist im Prinzip genauso wie bei Covid selber, der Verlauf ist jedes Mal anders und nicht vorhersehbar. Als du bei der Impfung warst, hatte ich auch einen ganz, ganz schönen Termin und das ist nochmal wirklich eine große Empfehlung für alle Berliner in erster Linie. Der Nikon Service im Wedding, Reinickendorf ist es, glaube ich, gerade Reinickendorf, so zwischen Reinicken und Wedding, ist immer eine Reise wert.
Also ja, schöner Laden. Ich glaube, den habe ich auch schon mal in einer der unserer ersten Uncle Bobcast-Folgen, habe ich den schon mal auch über den grünen Klee gelobt. Also ein.
Auch da möchte in diese Wunde möchte ich.
Absoluter Top-Service. Hashtag nicht.
Genau. Einmal ist das für mich eine Weltreise. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin zu spät. Also ich hatte die beiden D750. Ich glaube, ich habe das mal bei UEC Plus erzählt. Egal. Die waren, das waren Rückläufer, Rückrufaktionen. Und ich habe mich gefreut, weil ich die ja sowieso loswerden will. Die liegen bei mir in einer Schublade, werden nicht mehr benutzt. Und ich habe einen neuen Verschluss bekommen für beide. Für beide Kameras einen neuen Verschluss. Und ich dachte, okay, da musst du zu Nikon. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man auch einfach zum Servicepartner gehen kann, die alle deutlich dichter und deutlich professioneller und deutlich netter sind in erster Linie. Also fahre ich nach Wedding und bringen die beiden Kameras dahin. Das ist so eine Türabgabe. Also man darf den Laden gar nicht. Das hat unten Praktikant da mir aus den Händen genommen, hat mir noch nicht mal eine Quittung in die Hand gedrückt. Ich auf dem Rückweg dachte ich, naja, ob ich die Kameras nochmal wiedersehe, keine Ahnung. Ich habe die dann wieder gesehen. Ich hatte noch dem Praktikanten gesagt, ich hätte gern einen Kostenvoranschlag, der übrigens bei diesem Laden kostenpflichtig ist, für eine neue Belederung, weil die sollen in den Verkauf und meine Belederung sieht halt einfach scheiße aus. Und ich dachte, wenn die mir jetzt für 1,50 € vielleicht noch die Belederung machen, wäre das ja irgendwie verkaufsfördernd. Ja, das ist untergegangen. Das habe ich dann telefonisch noch einmal angesagt. Ist wiederum untergegangen. Ich habe dann die Kameras geholt und da kam dann die eigentliche Enttäuschung, die hätte ich vorher eigentlich auch schon mal mir denken können. Ich dachte, dass der Verschluss genullt wird. Ich habe das in der Facebook-Gruppe schon geschrieben. Ich dachte, ich kann mit der Kamera jetzt, dass der Zähler auf null ist und ich kann die neu verkaufen mit null, also mit 0 Kilometer im Prinzip wie ein Auto. Dem ist nicht so. Was auch logisch ist, jetzt lege ich halt die Rechnung bei und hoffe, dass das irgendwie verkaufsfördernd ist.
Ist es auf jeden Fall, also ja, ist es.
Das ist wirklich ein schlimmer, schlimmer Laden.
Weil als Ines ihre beiden D750s verkauft hat, war sie in exakt der gleichen Situation. Ihr wurde auch dann der Verschluss nochmal getauscht. Mhm. Sie hat die verkauft und du kannst ja, also ne, die Kamera ist dann halt 3 oder 4 Jahre alt, ja, aber mit einem komplett neuen Verschluss. Und das ist halt Gold wert, ne?
Im Zweifel ist es Gold wert. Genau, ich muss jetzt halt das irgendwie belegen und ich habe mich nur über diesen, ich habe mich über meine Doofheit ein bisschen geärgert. Und natürlich auch wieder über den Laden, weil das ist...
Also unfassbar unfreundlich, die Leute, die dort arbeiten. Also ganz, ganz sonderbar. Ich hatte ja, damit man jetzt nicht die, wenn man die Geschichte nochmal hören möchte, muss man jetzt, ich erzähle sie nochmal ganz kurz.
Ja.
Wenn man nicht so lange zurückspulen muss. Ich habe damals ein 2470 dort abgegeben zum sogenannten Nikon Check and Clean. Mhm. Und dann haben die mir irgendwie 3 Tage später eine E-Mail geschickt, so ja, hier ist irgendwie so und so, das Gestänge ist verbogen, das sollte repariert werden, kostet irgendwie 150 Euro. Ich dachte so, hä, aber das Objektiv funktioniert doch super. Also ich habe das ja nur, ich habe das nicht abgegeben, weil es kaputt ist oder weil es repariert werden sollte, sondern einfach nur, damit es gereinigt wird. Und dann habe ich denen zurückgeschrieben, so ja, nee, möchte ich nicht. Deren Reaktion, ach so, nee, jetzt haben wir es schon gemacht, müssen sie jetzt bezahlen. Also, ja, aber ich möchte es ja nicht repariert haben. So, ja, aber
ich habe auch gar keine
aber wir haben es ja schon gemacht. Also muss doch jetzt die Leistung bezahlt werden. Also, nein, aber sie haben doch gar keinen Auftrag von mir bekommen. Ja, das sehen wir anders. Also, ja, was gibt's denn da anders zu sehen?
Ja. Zeigen Sie mir mal die Unterschrift.
Ja. Und dann ist sogar noch der Chef dazu gekommen, der ist dann laut geworden. Und am Ende des Tages, er hatte ja keine Handhabe, hat er mir das halt objektiv ausgehändigt, hat die Rechnung sozusagen weggeschmissen. Ich musste sie nicht zahlen, hat mich da aber mit Schimpf und Schande aus dem Laden rausgeschrien, wo ich dachte so, okay, das ist nie wieder, werde ich auch nur einen einzigen Fuß in diese Räumlichkeiten setzen. Ja. Also ganz eigenartige Geschäftsgebaren dort.
Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, und ansonsten zweites Highlight am Freitag, noch kann ich darüber gar nichts sagen, aber das Peloton ist bestellt für unser Haus, genau, in erster Linie für die Frau, weil die ja ne, deine Knieprobleme gehabt hat und
ja. Und weil ich dir oft genug ins Ohr gesäuselt habe.
Ja, aber komischerweise bin ich ja das nur Probe gefahren, aber ja. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Du hast mir ja diesen Code gegeben.
Kauf das Peloton. Ich habe einen Referral-Code für dich.
Und da ist mir aufgefallen, Peloton hat eine Sache mit dem Thermomix gemein. Ja. Ist dir die schon mal aufgefallen?
Das, sind beides Firmen, über die sich Außenstehende wahrscheinlich zu Recht sehr lustig machen.
Ja, aber es sind beides, glaube ich, sehr erfolgreiche Firmen, weil das merkt man an der Neukundengewinnung, die ist ein Scherz. Ja, ich kaufe ein Fahrrad für praktisch 3.000 Euro fast und krieg 100 Euro auf Zubehör. Ja, beim Thermomix, wenn du einen neuen Kunden wirbst, bekommst du ein Kochbuch. Ja, für einen 1.400 Euro Thermomix. Das ist eine ähnliche Politik. Also die sind anscheinend so erfolgreich, diese beiden Firmen, dass Neukundengewinnung für die einfach scheißegal ist. Weil ich finde den Anreiz, also ob du mir jetzt diese 100 Euro auf Zubehör gegeben hättest oder nicht, hätte ich noch nicht mal gemerkt, ne? Bei diesem Preis spielt das überhaupt keine Geige, weißt du? Ich würde ja bei 2,8 habe ich, glaube ich, bezahlt. 2,8 jetzt. Da würde ich ja sagen, pass auf, 300 Euro kriegst du hier Rabatt, wenn du jemand wirkst. Ich weiß ja nicht, was du bekommen hast. Stimmt, das ist ja die Frage. Was hast denn du bekommen?
Kauf das Peloton. Ich habe einen Referral-Code für dich.
100 Euro. Ich habe 100 Euro gespart. Ich wollte nur sagen, die haben dieselbe Masche. Thermomix und Peloton. Naja, egal. Der ganze Keller ist schon umgeräumt. Wir haben da jetzt alles leergeräumt. Das wird jetzt die Sporthölle. Anlage steht schon, meine alte Sonos-Anlage steht dann da. Wir werden noch so Bretter anbringen, wo dann die Trinkflaschen draufkommen und die Handtücher und das wird,
Ja, also wenn sich übrigens noch eine Hörerin begeistern möchte fürs Pelotonieren, ich hätte da noch einen Referral-Code.
Ich auch, ich habe jetzt auch. Wir werden sehen, wann es kommt. Und
wenn es da ist.
Mal gucken, ob ich die 30 Tage, ne, noch ist die Nummer nicht durch. Ich habe ja noch 30 Tage Zeit.
Manuel, wenn es da ist, ich sag dir eins, ich mach dich platt.
Du machst mich platt.
Ja. Ich mach dich platt.
Ich werde ja jetzt Triathlet dann. Ich muss dann nur noch anfangen zu schwimmen und dann.
Ja.
Und dann werde ich dich immer platt machen, weil du ja beim Laufen einfach umkippst.
Ja, das stimmt. Ja, ach Mann.
Ja, insofern.
Gut, was ist sonst noch Bewegendes passiert? Ich glaube nicht so viel.
Ne? Hertha hat gegen Bielefeld 0-0 gestern gespielt, das war unser internes Duell. Ja. Berlin gegen Bielefeld, du hast es gar nicht mitbekommen. Ich habe ein neues Hobby.
Das da wäre?
Ja, das ist, bitte, pass auf, ich sag jetzt mein Hobby und du versprichst mir nicht zu lachen.
Okay. Ich muss jetzt schon lachen. Wie soll das denn funktionieren?
Du weißt ja, ich habe dieses Kochgame durchgespielt und das ist alles nicht mehr wirklich so mit der Hänsler und so weiter, aber alles easy. Ich lege jetzt Gemüse ein.
Du fermentierst jetzt?
Ich fermentiere jetzt.
Ach du heiliges Blechle.
Es ist der Hammer. Also geschmacklich ist es so der Hammer.
Ja. Ja, aber fermentieren ist das, lass mich mal ganz kurz eine Analogie finden. Dieses Fermentieren, das ist so ein Hipster. Das ist so ein Hipster. Ja, das ist gerade so.
Eigentlich ist es ja, kommt es ja.
Ne? Ja, das ist aber gerade so ein
Hipster. Aus der Zeit, wo es noch keinen Kühlschrank gab.
Das ist so ein Berlin-Mitte-Hipster-Trend gerade.
Also, daher habe ich das aber nicht.
Ja, natürlich hast du das. Das ist genauso wie, ich habe einen Peloton-Referral-Code von dir. Das wurde dir irgendwo über irgendwelche Insta-Kanäle, wirst du das gesehen haben, dass irgendwer mit so einem, Man-Dud. Ja. Dass der da irgendwas fermentiert hat in einer Jogginghose.
Ich habe das tatsächlich auf dem amerikanischen Kanal gesehen bei YouTube, aber aber ich habe das nur einmal gemacht mit roten Zwiebeln in Essig und Salz und das war geschmacklich so eine Eins mit Sternchen. Ich habe das eine Woche lang zu allem gegessen, außer Müsli und Kaffee. Aber sonst ist das einfach mal so unfassbar lecker, dass ich jetzt, da investiere ich jetzt in Gläser.
Ja.
Und ich habe ja einen Keller. Also ein ganz tolles, ganz toll. Besonders mit roten Zwiebeln. Du tippst hier nebenbei schon?
Ja.
Machst du Notizen, oder?
Ja, so ähnlich. Ich habe doch mal für ein Unternehmen fotografiert. Du warst dabei. Die hatten dann eine neue Kampagne. Ja. Das sind jetzt die Einmacher.
Die Einmacher.
Die Mitarbeiter dieser Firma waren nicht begeistert von dieser neuen Marketingstrategie. Wir sind die Einmacher.
Inkontinentia.
Aber also die Marketingabteilung war begeistert, die war über sich selber ganz aus dem Häuschen.
Eindeutig. Aber sowas wie Gurken, eingelegte Gurken ist auch so ein Kracher und Sauerkraut ist eigentlich auch super. Eigentlich liegt's auf der Hand, man macht's nur nicht. Eigentlich, also geschmacklich finde ich das super.
Ja.
Ich bring dir mal so ein Glas mit.
Du, dass das geschmacklich super ist, das glaube ich dir. Ich warte einfach wieder darauf, dass jetzt bald die Restaurants öffnen.
Ja.
Damit ich den Quatsch nicht selber machen muss.
Ja.
So. Ne? Aber ansonsten, ja, das ist ja schön, dass du da so ganz neue Hobbys findest.
Es ist auch schnell gemacht, im Übrigen. Es ist nicht so aufwendig. Aber es ist tut jetzt auch nichts zur Sache. Okay.
Das ist ein Top-Fotografie-Podcast, den wir hier haben, das muss ich sagen.
Wahnsinn.
Also wenn man fotobegeistert ist, hier kann man noch richtig was mitnehmen. Oh Gott, wie weit ist das alles nur gekommen? Wo sind wir falsch abgebogen? Vor 100 Episoden wahrscheinlich, ne?
Ich sag dazu nichts.
Ja. Okay. Wollen wir andere sprechen lassen? Wir hatten ja auf Facebook, haben wir mal geschrieben, dass wir uns mal für die Geschichten unserer Hörerinnen interessieren. Mhm. Ja, wir haben hier ja jetzt 1,5 Jahre länglich ausgebreitet, teilweise sogar täglich, was die Krise bei uns bewirkt hat und was wir damit angestellt haben und wie das alles sich so ergeben hat. Aber wir wussten natürlich jetzt nicht, wie das auf der anderen Seite bei unseren Hörerinnen aussieht. Und jetzt wollen wir mal ein paar Hörerinnen zu Wort kommen lassen und uns die Geschichten anhören.
Das ist der Punkt, genau. Ja. Und es haben sich auch tatsächlich ein paar Hörerinnen gemeldet. Und
richtig, deswegen, also an der Stelle muss ich sagen, vielen Dank an die Nachrichten unserer Hörer. Aber wir hatten jetzt ja die Hörerinnen aufgerufen.
Und eigentlich haben wir keine Hörer, wir haben nur Hörerinnen.
Richtig, so.
Also die Trittbrettfahrer, die kommen jetzt nicht dran.
Nee. Hupsila.
Du klingelst, Arthur.
Nee, das war nur eine.
War nur.
Kalenderbenachrichtigung.
Mhm. Ja, dann lass uns mal durchklingeln.
Oh, schauen wir mal, wer sich hier so meldet.
Ja, schönen guten Morgen nach NRW.
Guten Morgen nach Berlin.
Ja, wir haben dich heute zu Gast, Tanja Münnig, unsere treueste Hörerin überhaupt und Hörerin der ersten Stunde. Ich gehe jedenfalls davon aus, oder?
Hörerin der ersten Stunde definitiv.
Ah ja, wirklich?
Ich habe ein bisschen geschwächelt in den letzten Monaten, muss ich zugeben.
Ja, das ist schlecht.
Ein bisschen wie kommt viel das? Chaos drumherum.
Tanja, war schön mit dir. Ciao.
Ja, tschüss, mach's gut.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum du in den letzten Monaten geschwächelt hast, erzähl uns mal ganz kurz, wie dein Jahr 2019 gewesen ist. Was hast du da gemacht und wie sah dein Leben im Jahr 2019 aus?
In 2019 war ich unglaublich viel unterwegs. Ich war in Frankreich, ich war in Slowenien, ich bin durch Deutschland getourt. Ich habe viel fotografiert. Ich habe ganz, ganz viel privaten Kram gemacht, den ich schon immer mal machen wollte. Es war ein rundherum großartiges Jahr.
Okay, und die Reisen, die du getätigt hast, waren die privater Natur oder beruflicher Natur?
Sowohl als auch. Also ich war privat relativ viel unterwegs. Ich war aber auch zum Beispiel im Frühjahr in Cannes zu Way Up North. Das waren tolle Sachen. Ich war hochzeitsmäßig relativ viel unterwegs in dem Jahr. Also sowohl als auch.
Sind Hochzeiten deine Haupteinnahmequelle?
Nein, ich würde sagen, also 2019 war es so 50-50, Hochzeiten und Familienfotografie.
Und habe ich das richtig überblickt, dass dein Mann auch fotografiert?
Richtig, genau. Also wir haben vor mittlerweile 12, 13, 14 Jahren angefangen, zusammen zu fotografieren, haben dann relativ schnell so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt. Das ging auch irgendwann nicht mehr gut, wenn wir zusammen zu Hochzeiten gefahren sind. Wir hatten da also nie so ein ganz klares First- und Second-Shooter-Verhältnis. Und haben uns dann aber einfach...
Aber ihr fotografiert die Hochzeiten zusammen oder?
Wir haben es eine Zeit lang gemacht, dann haben wir es eine Zeit lang gar nicht zusammen gemacht, dann mal wieder bei ab und zu bei großen Hochzeiten sind wir zusammen rausgefahren. Aber das war nicht immer ganz einfach.
Das ist ja lustig.
Weil wir da tatsächlich auch beide so ein bisschen zu sehr das eigene Bild im Kopf hatten. Manchmal. Und dann hat sich das so ein bisschen so entwickelt, dass er sehr viel Businessfotografie gemacht hat und ich relativ viel Familienfotografie. Also wir sind da so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen jenseits der Hochzeiten gegangen und das hat sich eigentlich ganz gut erwiesen. Also wir hatten da eine relativ breite Aufstellung. So haben wir viel ähnliche Dinge gemacht, sind uns aber trotzdem nicht ins Gehege gekommen. Das war immer ganz schön.
Wie habt ihr das Jahr 2020 dann erlebt?
Achterbahn. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Also im März erstmal Schockstarre. Oh Gott, was passiert jetzt? Wie wahrscheinlich bei allen. Dann kam so eine Phase von wildem Aktionismus, wo man irgendwie versucht, was zu retten. Dann
was
war der,
habt ihr da gemacht oder was habt ihr probiert?
Ach, alles Mögliche. Alte Kunden angeschrieben, Newsletter, Albenaktionen, Gutscheinverkäufe, alles Mögliche. Dann kam im Frühsommer, Sommer so eine Phase, da ging dann ja tatsächlich wieder einiges. Da haben sich bei mir die ersten Businesskunden gemeldet. Da habe ich also angefangen, auch ganz andere Sachen zu fotografieren. Und dann nach dem Sommer ging es unfassbar bergauf. Ich habe im Grunde seit Ende August bis dann Weihnachten habe ich so viel fotografiert wie Jahre vorher gefühlt nicht. Da haben sich unfassbar viel Nachholtermine in den Kalender gedrückt. Ich habe dann ich habe immer so eine Handvoll Kitas und Schulen gemacht im Jahr, also wirklich nicht viel, nur meine ausgewählten Kitas, die auch, wo ich so fotografieren konnte, wie ich das wollte. Und die kamen dann plötzlich alle und wollten ihre Termine aus dem Frühjahr noch nachholen. Das heißt, ich habe im September, Oktober, November quasi durchgehend fotografiert, ständig und war permanent in irgendwelchen Kindergärten und auch Grundschulen und war Weihnachten dann tatsächlich fix und fertig und hatte, also wenn ich ein Überstundenkonto gehabt hätte, wäre es explodiert.
Aber die Art der Aufträge, die du dann in dieser zweiten Jahreshälfte abgewickelt hast, das war noch exakt so wie auch sonst. Also das war jetzt, du hast jetzt keine neuen Felder aufgemacht, sondern das war das, was du sonst auch gemacht hast, nur halt geballt.
In dem Bereich auf jeden Fall. Also in der Familienfotografie war es so wie immer, nur halt mehr. Was ich halt ganz neu gemacht habe oder fast ganz neu waren diese Business-Geschichten. Das war eigentlich immer Stefans Steckenpferd. Der hat allerdings im Frühsommer angefangen, in seinem alten gelernten Job wieder ein bisschen mehr zu arbeiten. Das war so ein bisschen auch unser Sicherheitsnetz. Deshalb konnten wir relativ schnell bisschen aus diesem Panikmodus rauskommen.
Was ist denn sein alter gelernter Job und warum konnte er da einfach so quer einsteigen dann jetzt?
Der hat ursprünglich Bankkaufmann gelernt und hat auch die letzten Jahre immer noch so ein paar Stunden angestellt gearbeitet. Das war ja 3 Kinder, Haus und so dem Sicherheitsgedanken geschuldet. Und das erwies sich natürlich als Gold wert, weil der relativ unproblematisch aufstocken konnte. Und dann ja jetzt momentan auch noch ein bisschen mehr macht als früher. Und ich dann quasi anfangs so eingestiegen bin, wenn seine Kunden anfragten. Es hat sich dann so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, dass ich das auch anders fotografiert habe als er, aber da ganz gut Fuß gefasst habe. Ja, und jetzt versuchen wir halt den alten Kundenstamm weitergehend zu bedienen und dran zu bleiben, bis wir beide wieder richtig arbeiten können. Weil bei mir natürlich.
Aber wenn du im letzten Jahr auch noch Kindergärten nachgeholt hast, dann warst du relativ angstfrei? Oder hast du dir da schon Sorgen gemacht oder hast du dich besonders geschützt? Oder?
Ich war tatsächlich in
dem. Glaubst du nicht an das Virus?
Doch, absolut, leider Gottes. Nein, ich war tatsächlich letztes Jahr nicht unvorsichtig, aber ich hatte keine große Angst. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich in Kindergärten und Schulen zu 98% draußen fotografiere. Mhm. Ich mache also keine klassische Set-Fotografie in der Kita, sondern tobe mit den Kindern durch den Garten und durch den Sandkasten und schrotte regelmäßig meine Objektive und mache so spannende Sachen. Also das war okay. Außerdem habe ich natürlich die ganze Zeit permanent mit Maske fotografiert, Hygienekonzept vorgelegt vorher, und das war okay. Also ich hatte jetzt bei der Arbeit nie Angst, mich anzustecken oder was mitzubringen. Das fand ich tatsächlich problematischer in den Situationen, wo ich bei Firmenkunden drinnen fotografiert habe zum Beispiel.
Ich fand das auf Hochzeiten letztes Jahr oft grenzwertig. Also ich habe das, glaube ich, auch mal im Podcast gesagt, dass ich entweder muss ich das Risiko eingehen, angesteckt zu werden, oder ich kann keine Hochzeiten fotografieren. Weil sobald du drinnen bist und das mehr als 40 Leute sind, ich weiß nicht, wie stark dann eine Maske hilft, die ich auch getragen habe, und nicht immer, aber meistens. Keine Ahnung, aber da habe ich für mich selber eine Entscheidung getroffen, ich gehe das Risiko ein oder ich lasse es.
Ja, bei Hochzeiten lebt es davon, dass man drin ist, drin steckt, ja. Mittendrin. Und ich glaube, ich habe eine Situation erlebt in einem Kindergarten. Da bin ich nach dem Fotografieren im Garten nochmal kurz in die Gruppe gekommen, wollte nur noch was abgeben. Und hatte dann plötzlich so eine Traube von Kindern am Bein, die sich einfach freuten, noch mal reinzukommen. Und ach, wie schön, und du bist noch da, und guck mal, ich habe ein Bild gemalt. Und die kommen einem dann natürlich nahe, und du kannst es gar nicht verhindern. Und in der Situation habe ich auch gedacht, oh, okay, du musst jetzt irgendwie wieder auf Abstand kommen. Das ist gerade hier nicht gut.
Ja, dann kann man sich mal vorstellen, was Kindergärtner so auszuhalten haben an Corona-Stress. Apropos Kinder, wie war die Situation in NRW? Du hast vorhin gesagt, ihr habt Schulkinder.
Ja, in NRW ist es aktuell ja so, dass wir im Wechselunterricht sind, wobei unsere Stadt da nochmal von ausgenommen ist. Wir haben Inzidenzen, die so hoch sind, dass meine Kinder seit Dezember nicht mehr in der Schule waren.
Wo liegt ihr?
260.
So ein richtiger Lotter-Landkreis, wo das ist ja Sodom und Gomorra. Das ist ja
praktisch Thüringen, oder?
Ja, schön wäre es, wenn es Sodom und Gomorra wäre. Ne, wir haben es gibt natürlich so bestimmte Hotspots innerhalb der Stadt. Ist auch relativ bekannt und klar. Und da gehen jetzt auch geht auch die Stadt gegen vor. Die haben tatsächlich jetzt mobile Impfteams in einige Stadtteile geschickt, wo man sagt, da sind die Inzidenzen ganz besonders hoch, weil einfach viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Aber es ist, hilft ja nichts. Die Stadt wird insgesamt gewertet und die Schulen sind zu. Und die Kinder zu Hause.
Gut, also 2020 oder auch zu Beginn des Jahres, jetzt habt ihr euch so durchgewurschtelt. Wie sind deine persönlichen Perspektiven? Bist du fertig mit den Nerven, am Boden zerstört und weißt nicht, wie es weitergehen soll? Oder hast du Hoffnung gefasst und bist guter Dinge? Ist die Impfung in Sicht?
Ich bin tatsächlich schon einmal geimpft. Bin ich ganz dankbar drum. Ja, momentan ist es so ein Wechselbad der Gefühle, weil gerade sehr viel durcheinander geht. Auf der einen Seite laufen wieder Familienshootings, gar keine Frage. Ich habe vor 2 Wochen eine ganz tolle Businessgeschichte fotografiert, die mir unheimlich Spaß gemacht hat. Da ging es um eine große Strecke für eine Karriere-Webseite. Also da tut sich was, gar keine Frage. Ich habe die Zeit ein Stück weit auch für Weiterbildung genutzt. Also ich mache gerade mit Barbara Puchter und Julia Rose Greim den Unravel-Kurs und in der dokumentarischen Familienfotografie. Ich habe bis dato immer so ein bisschen mehr Lifestyle fotografiert und habe aber schon immer gemerkt, dass ich eigentlich noch mutiger werden möchte und das wirklich das ungeschminkte Leben zeigen. Das hilft sehr. Also dieser Kurs ist sehr zu empfehlen. Die machen das ganz großartig, die zwei. Ansonsten, ich bin momentan offen für das, was kommt. Das Leben wird sowieso anders laufen, als ich mir jetzt plane. das Leben einzurichten. Also insofern, mal schauen, was kommt.
Hast du eine Prognose? Das wollte ich gerade fragen. Also, und was du dir vorstellst?
Also, was glaube ich ziemlich sicher ist, ist, dass dieses Jahr wenig Hochzeiten laufen werden. Keine großen zumindest. Ich glaube, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe mit so vielen Paaren gesprochen, die jetzt teilweise zum zweiten oder dritten Mal verschoben haben und die gesagt haben, wir wollen entweder richtig feiern oder gar nicht. Oder dann waren da Paare bei, die haben erst Standesamt verschoben und sagten, naja, oder Standesamt klein gemacht und dann die große Feier verschoben. Und haben dann gesagt, irgendwie, das Gefühl stimmt nicht mehr. Wir wollen dann jetzt doch richtig und also.
Der Mann stimmt nicht mehr.
Ja, also es ist ganz merkwürdig. Ich glaube, die sind alle gerade nur noch genervt von dem Thema und die heiraten wollen, die tun's jetzt, so wie es eben geht. Und ich habe den Eindruck, dass viele große Hochzeiten in diesem Jahr ja mehr oder weniger ersatzlos gestrichen werden. Die heiraten klein und dann ist das auch gut so. Ich denke, nächstes Jahr wird es langsam wieder anlaufen.
Ja, aber auch klein heiraten kann ja einen Auftrag bedeuten, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe auch letztes Jahr so vier, fünf kleinere Hochzeiten gemacht. Für dieses Jahr sind es ein paar mehr tatsächlich sogar im Kalender, die aber auch klein sind. Was aber tatsächlich nicht schlechter sein muss. Also die sind manchmal einfach noch viel, viel schöner und viel herzlicher, weil du merkst, das Brautpaar ist tatsächlich bei sich und bei seinen Gästen und hat überhaupt die Möglichkeit, das alles wahrzunehmen. Also dieser Trend zur Mikrohochzeit hat vielleicht auch durchaus was Gutes.
Okay, was mit was für einem Fazit können wir uns denn jetzt auf was für ein Fazit können wir uns denn jetzt einigen? Alles halb so schlimm oder Katastrophe?
Offen bleiben.
Offen bleiben.
Offen bleiben, sich möglichst breit aufstellen und immer wieder versuchen, neue Wege zu gehen. Ich glaube, anders funktioniert es nicht, wenn man selbstständig ist gerade.
Und das breit aufstellen, das beziehst du jetzt nicht nur auf die Situation in einer aktuellen Pandemielage, sondern ganz generell wäre das so dein Motto, das auch die nächsten Jahre weiter durchzuziehen, um gerüstet zu sein oder jetzt nur als Krisenmanagement breit aufgestellt zu sein?
Ich glaube, das ist nie verkehrt. Also es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, auf ein zweites Standbein auszuweichen.
Es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Wir haben jahrelang auch gepredigt, dass der Hochzeitsfachmann natürlich gewünscht wird von den Paaren und gesucht wird. Und ich merke das selber, wenn ich in der Saison 20 Hochzeiten fotografiere, bin ich technisch auf jeden Fall stärker, als wenn ich nur 5 fotografiere, ne? Und noch irgendwie 10 Business-Sachen daneben. Also es ist auf jeden Fall zweischneidig. Und ich glaube auch typabhängig, aber am Ende des Tages ist es natürlich richtig, dass die wirtschaftliche Sicherheit natürlich mit einer breiten Aufstellung mehr gewährleistet ist.
Ja, ich glaube, das muss auch tatsächlich jeder für sich und seine Lebensfamilien, Beziehungssituation entscheiden. Die allermeisten von uns sind ja nicht komplette Einzelkämpfer im luftleeren Raum. Ganz viele Menschen stecken in irgendeiner Form von Beziehung, ich will jetzt nicht Abhängigkeit sagen, aber voneinander, miteinander leben. Und da hängt es, glaube ich, auch immer davon ab, wie man das für sich definiert. Wer vielleicht wofür zuständig ist. Das ist ja auch so ein Ding, das sich jetzt wieder zeigt in Sachen Kinderbetreuung während der Pandemie. Der eine kommt wunderbar klar damit, die Kinder zu Hause zu haben und sagt, oh, ich habe so viel Zeit mit der Familie, das ist ganz wundervoll und ich genieße das. Die anderen sind kurz vorm Durchdrehen und sagen, um Gottes Willen, wir müssen alle raus, wir gehen uns nur noch auf die Nerven. Ich glaube, das ist total typabhängig und da gibt's auch kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich entscheiden.
Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass trotz aller Schwierigkeiten und Homeschooling und weggebrochene Aufträge und so weiter, dass ihr da trotzdem ganz gut euren Weg gefunden habt, euch da, was ich vorhin schon mal gesagt habe, euch irgendwie so durchwurstelt.
Trotz dieser Inzidenzen bei euch, das ist ja der Wahnsinn.
Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein genauso bombastisches zweites Halbjahr wie letztes Jahr.
Ja, danke. Es kann tatsächlich sogar ein kleines bisschen weniger sein.
Das ein kleines bisschen weniger, genau, dass du also Weihnachten nicht ganz so auf den Zahnfleisch gehst, aber trotzdem viele Aufträge im zweiten Halbjahr. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Sehr gerne, war schön bei euch zu sein.
Ja, prima.
Eine schöne Woche dir.
Euch auch, ciao.
Ciao. Ciao, Tanja.
Berlin ruft Berlin, oder?
Ja, genau. Steglitz nach, wo sitzt ihr?
Friedrichshain.
Du bist im Steglitz, ist das herrlich. Warum bin ich nach Friedrichshain gefahren von Steglitz? So ein Quatsch, ich hätte zu dir kommen können.
Echt? Ja, ich wohne quasi an der Grenze Steglitz-Lichterfelde, direkt am Rathaus. Nee.
Also, wo genau wohnst du?
Hinterm Arbeitsamt.
Hinterm Arbeitsamt?
Am Händelplatz.
Ja, alles klar. Okay, ich bin Lichterfelder.
Ach wirklich, wo denn?
Kennst du die Hildburghauser ganz hinten, kurz vor der Stadtgrenze? Kennst du die Lorenzstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße?
Ja.
Kramer-Platz?
Ah, ach so, das ist ja gar nicht so weit von mir. Das ist ja quasi einfach nur den Hindenburgdamm runter. Weit.
Und bei dir um die Ecke ist meine Agentur gleich.
Ach, witzig. Am Hindenburgdamm. Echt? Welche Nummer? Oder welche Höhe ungefähr?
106, glaube ich. Direkt an der Kirche. Kurz vor der Lilienthal.
Ach, Quatsch. Das ist ja witzig.
Beim Hoffmann.
Ist ja witzig. Wir sind quasi wirklich fast Nachbarn.
Willst du dir noch einen Kaffee holen?
Ich glaube, wenn wir auf einer Studentenparty wären und ihr beide studiert in der Küche, ihr würdet jetzt Telefonnummern austauschen.
Wir würden jetzt knutschen.
Bist du Raucher? Dann treffen wir uns auf jeden Fall in der Küche.
Das ist ja immer die
legendären Küchenpartys. Ja, früher, damals, als es noch ging.
Wahnsinn.
Sehr gut. Ja, cool. Ja. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr seid beide irgendwie eher so aus dem östlichen Gefilde von Berlin.
Erste Frage, wie wird dein Name ganz korrekt ausgesprochen, dein Vorname?
Janina.
Janina, nicht Janina, sondern Janina.
Richtig. Ja.
Okay, mit einem richtigen J.
Genau, mit einem richtigen J.
Gut. Wie ist die Jobsituation in Berlin?
Schwierig, tatsächlich. Also ich denke, das geht allen gerade ja so. Ich habe das Gefühl, es entspannt sich langsam wieder so ein bisschen. Also ich kriege wirklich viele Anfragen, auch für kleinere Shootings, Babybauch, Paarsachen etc. Also die Leute werden wieder ein bisschen mutiger, auch jetzt glaube ich mit dieser ganzen Testerei und so. Man fühlt sich halt irgendwie ein bisschen mehr safe als noch vor 2 Monaten. Aber die Hochzeitssituation und auch andere Events etc., es geht ja quasi gerade gar nichts. Kein Standesamt lässt einen Fotografen zu. Ja, ist schwierig. Also ich bin mal gespannt, wann jetzt die große Verschiebe- und Absagewelle irgendwie kommt. Bis jetzt ist es tatsächlich ausgeblieben. Also meine Paare sind mutig und halten die Füße still. Die Erfahrung habe ich letztes Jahr schon gemacht. Also die sind alle sehr, sehr entspannt. Aber klar, so das ein oder andere Problemchen hat man da schon auch, ne? Also.
Ja. Wenn wir einmal ganz doll zurückspulen, wie war das Jahr 2019 für dich?
2019 vor allem, ja, als ob es schon soweit wäre. 2019 war bei mir tatsächlich mein bisher bestes Jahr. Also ich bin jetzt das 7. Jahr selbstständig und 2019 war wirklich happig. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen dankbar manchmal für, nicht für Corona, aber für die Entspannung, die damit einherging, weil ich war 2019 wirklich... Also es war wirklich kurz vor Burnout. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe 35 Hochzeiten fotografiert plus andere Sachen. Es war wirklich hart. Ich wollte aber auch tatsächlich, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen Kompensation von anderen Dingen irgendwie. Wenn man viel arbeitet, muss man sich nicht viel mit anderen Sachen auseinandersetzen. War wirklich gut, aber so ein großes Loch hat natürlich 2020 dann auch reingerissen, weil ich so ein bisschen damit gerechnet habe, dass es ähnlich, zwar ein bisschen entspannter, aber ähnlich weitergeht. Und das war natürlich genau das Gegenteil der Fall. Aber dadurch bin ich halt natürlich auch mit ganz guten Rücklagen gestartet und mit einem ganz guten Puffer. Deswegen war 2020 dann ein bisschen entspannt, aber ja, ist natürlich kein Vergleich zu 2019 gewesen.
Ja. Erzähl doch mal ganz kurz deine Schwerpunkte. Das sind Hochzeiten, klar, bei 35. Was fotografierst du sonst noch so?
Ich mache Fotodokumentation, also ich mache auch für Business-Geschichten Porträts, aber alles sehr natürlich. Also ich bin jetzt nicht der klassische Werbefotograf, sondern ich mache eher klassische Fotodokumentation. Ich mache viel Street-Sachen, freie fotografische Arbeiten. Natürlich jetzt so ein bisschen den Fokus auf Prints gelegt und so. Ich möchte auch tatsächlich so ein bisschen das so als meinen Schwerpunkt irgendwie aufbauen. Und ich mache sehr viel People-Fotografie, also viel im Hip-Hop-Bereich, Künstler, Schauspieler. Genau, also ja. Menschen ist eigentlich der Schwerpunkt. Menschen und dokumentarisches Arbeiten.
Ja. Janina, wenn du auch mal gerne über die Sachen reden möchtest, die du versuchst mit deiner Arbeit zu vermeiden, ne? Du hast hier bei uns immer ein offenes Ohr.
Wir sind unter uns. Wir hören zu.
Ja, dann musst du. War nur ein Angebot. Können wir auch ein anderes Mal machen.
Ich glaube, jeder kennt das ja auch, ne? Das ist so ein, ich glaube, jeder kennt das, der künstlerisch arbeitet und der versucht auch, sich weiterzuentwickeln. Das kann alles super entspannt sein, kann auch ganz schnell mal immer noch cool sein, aber nicht mehr ganz so entspannt und so. Man macht sich ja viel auch selber Druck, glaube ich. Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema, was jetzt durch Corona extrem auch so aufgeploppt ist bei allen, dass es auf der einen Seite super entspannt ist und auf der anderen Seite mega stressig. Und so diesen Mittelweg zu finden, sich da drin nicht zu verlieren, ich sehe das bei ganz vielen Kollegen. Ich glaube, ich bin ein relativ positiver Mensch und sehr strukturiert, deswegen geht's mir gut, aber ich sehe tatsächlich viele auch, denen es echt nicht so gut geht, ne? Also die wirklich sehr, sehr verzweifelt sind und auch, wo das Privatleben extrem darunter leidet und einfach, die sehen gar keinen Weg mehr irgendwie, obwohl er sich ja auch gerade wieder auftut. Also es wird sich ja jetzt auch wieder ein bisschen
entspannen. Ich glaube auch, dass also wer in der Corona-Zeit sehr gelitten hat, das hing von so viel Faktoren ab. Ja. Weißt du, wenn du irgendwie, selbst wenn du einen Verdienstausfall hattest, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hattest 2019 ein tolles Jahr, und dann startest du zum Beispiel mit einem riesen Puffer in so ein Krisenjahr und dann wohnst du in Lichterfelde in einer Villa zum Beispiel mit einem schönen großen Garten.
Voll.
Und deine Freunde wohnen alle in der gleichen Straße, dann hast du natürlich eine vollkommen andere Corona-Erlebenssituation, als wenn dir gerade alles weggebrochen ist und du sitzt irgendwo im Marzahn im 8. Stockwerk. Ne? Das ist halt ein Unterschied.
Naja, voll.
Ich glaube auch tatsächlich, wenn wir dieses Jahr das erste Corona-Jahr gehabt hätten in 20 und dieses Wetter, also dieses Frühlingswetter gehabt hätten und nicht diesen bombastischen Frühling von 2020, wären auch viel mehr Menschen aus dem Fenster gesprungen, ist wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch. Also es wird jetzt tatsächlich auch Zeit, dass Sommer wird, finde ich.
Ja,
ich glaube, dass
heute.
Voll. Also man merkt,
und zwar nur heute.
Gestern war ja auch schon ganz schön. Ich lag gestern irgendwie den halben Tag im See in der Sonne und hab's mir gut gehen lassen. Aber klar, das ist natürlich irgendwie, wenn das Wetter dann auch noch blöd ist, du die ganze Zeit drin bleiben musst und dich dann auch noch irgendwie an die ganzen Vorschriften halten möchtest, was ja auch nicht jeder tut, dann ist es natürlich schon schwer, da nicht die Nerven zu verlieren. Weil was willst du dann auch zu Hause noch machen? So, ne? Du hast irgendwie das 15. Bananenbrot gebacken, den 30. Sauerteig irgendwie angesetzt und das 14. Mal irgendwie dein Portfolio umgebaut. Irgendwann wird es halt auch langweilig, ne?
Ja. Und also 2019, du hast gerade gesagt, super Jahr für dich gewesen. Dann 2020 Vollbremsung hingelegt. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du Sachen geändert? Hast du Sachen umgestellt? Hast du es dann einfach so genommen, wie es halt war, eine kleine Auszeit? Oder was hast du gemacht?
Das ist ganz lustig, weil es gab so verschiedene oder verschiedenste mentale Zustände tatsächlich. Also ich war vor dem ersten Lockdown war ich in Stockholm mit meiner Schwester und hatte quasi so einen kleinen, meinen ersten Schwesternurlaub sozusagen. Meine Schwester ist jetzt 18, erste Mal mit ihr weg und dachte so, Mann, mega cool, irgendwie hier in Stockholm, irgendwie auch noch nie in Schweden gewesen, eine schöne Zeit gehabt. Und eigentlich war ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwie alle möglichen Leute am Telefon zu besänftigen, die sagten, flieg sofort zurück, hier wird alles dicht gemacht, die Leute kaufen die ganzen Supermärkte leer und ich sitze irgendwie in Stockholm Stockholm und denke mir, alles entspannt, weil die Schweden waren da noch sehr relaxed auf jeden Fall. Also man hat immer mal
noch
wieder
lange
hier und da
sehr
so.
Relaxed, ja.
Ja, ja, ein bisschen zu relaxed vielleicht, aber man hat so Späße auf der Straße gehört, von wegen, wenn jemand hustet, von wegen, haha, you got Corona, haha. Das war alles noch so witzig irgendwie und dann sind wir zurückgekommen und ich bin im geliebten Flughafen Tegel sind wir ausgestiegen und die Leute sind aus dem Flughafen gerannt und ich wurde quasi aus meinem relativ entspannten, chilligen Schwedenurlaub irgendwie reingeworfen in dieses Berlin-Chaos. Es gibt keine Sachen mehr im Supermarkt, irgendwie die Leute drehen auf der Straße komplett frei, alles ist irgendwie Chaos. Und dann natürlich auch direkt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 2 Monate Lockdown oder wie lange ging das? 2 Monate, 2,5 Monate? Ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich.
Also.
Und habe dann natürlich irgendwie wie jeder andere angefangen, erstmal mich so mit mir selber zu beschäftigen, habe irgendwie super viel Bücher gelesen und habe angefangen, alles zu machen, was man irgendwie vor lange nicht geschafft hat, weil man natürlich dann endlich mal die Zeit hatte auch, sich um genau solche Sachen zu kümmern. Ja, und dann ging es natürlich los irgendwie mit den ganzen Absagen, alle Jobs wurden gecancelt und dann kam das erste Mal so diese Panik von wegen, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich, weil es kommt kein Geld mehr rein, Kosten laufen weiter, dann hast du die ganze Orga mit, was ist jetzt mit der Krankenversicherung, kannst du irgendwie Kosten cutten, versuchst natürlich alles zu machen und ich glaube, dann kam so der erste Breakdown, aber auf jeden Fall so der erste Dämpfer, wo man dachte, okay, scheiße. Dann kam aber auch direkt der Sommer, das heißt, dann ging die Laune eigentlich wieder hoch, man konnte dieses und jenes machen und dann kam halt der Winter und ich glaube, dann wurde es nochmal so ein bisschen blöd. Ich habe tatsächlich businessmäßig sehr, sehr viel anders gemacht, also ich habe mein Hochzeitsbrand gerebrandet mit einem komplett neuen Namen, neue Webseite, hatte damit natürlich irgendwie Monate zu tun, bis das dann so stand, wie ich es haben wollte. Genau, aber ansonsten, was habe ich noch gemacht?
Ja. Da habe ich noch kurz eine Frage. Ich habe das auch gesehen, als ich zu Honeymoon Pictures gegangen bin, habe ich direkt gesehen, ja, dass Janina jetzt anders heißt.
Ja.
Wenn du 35 Hochzeiten gemacht hast in 2019.
Ja, ungefähr. Vielleicht
ist ja auch egal. Aber also auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall viele gemacht, ja. Und du hast davor ja schon welche gemacht. Und ja. Du wirst ja wahrscheinlich auch einen ganz guten Empfehlungskreis haben. Du wurdest gefunden. Also irgendwie bist du ja an Jobs gekommen. Warum hast du dann die Corona-Zeit dafür genutzt, dein Hochzeitsbusiness einfach nur zu rebranden? Also was war da die Motivation? Weil an Aufträgen hat es dir ja offenbar nicht gemangelt.
Ja, irgendwie konnte ich mich nicht mehr damit identifizieren. Also ich bin so durch einen Zufall zur Hochzeitsfotografie geschlittert. Also ich habe damals eine Ausbildung gemacht und der Schwerpunkt lag quasi so auf fotojournalistischer Tätigkeit und mein Ziel war immer, für Magazine zu arbeiten und irgendwie freie Strecken zu machen und irgendwie Geschichten zu erzählen von Menschen. Und irgendwie bin ich durch einen Zufall in Hochzeiten reingeschlittert und ich wollte das eigentlich nie machen. Also es war immer so, oh Gott, Hochzeiten. Ne? Es hat sich aber jetzt über die letzten Jahre sehr, 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 sehr viel getan. Also gerade Deutschland hat einen Extremsprung gemacht, was wirklich, also wenn man zurückdenkt, irgendwie vor 6, 7 Jahren, was es da gab, was es jetzt gibt, wie die Youngsters jetzt quasi da reingehen, das ist wirklich krass, was sich da getan hat. Und dieser Name Honeymoon Pictures ist irgendwie so bei meiner Tante in Magdeburg zwischen Bücherregal und Sofa aus so einer spontanen Idee heraus entstanden. Und zwar dann so, ja, wie verdiene ich jetzt Geld? Ja, mach doch Hochzeiten. Und ich so, oh nee. Ja, okay, vielleicht doch, aber wie soll ich mich nennen? Weil klar war irgendwie, Janina Wagner ist so mein cooles Ich sozusagen. Ich wollte das nicht unter meinem normalen Namen machen und wollte auch irgendwie so eine Marke haben. So, ich fand es immer so cool und fancy, irgendwie so ein Brand zu haben. Und dann kannst du irgendwie so coole Sachen irgendwie haben, die halt optisch auch ansprechend aussehen. Mit dem eigenen Namen finde ich es manchmal irgendwie schwierig. Also für mich ist es so. Und dann ist der Name entstanden. Und über die letzten Jahre hat sich auch mein Stil extrem krass entwickelt, irgendwie hin von, also ich habe angefangen super pastellig und alles auf Blende 1.4 bis hin zu dem, was ich halt jetzt mache, was sehr viel mehr dokumentarisch ist. Also ich versuche wirklich zu vermeiden, irgendwelche gestellten Sachen zu machen, außer mal irgendwie ein Familienfoto oder ein Gruppenfoto. Und ich irgendwie konnte ich mit dem neuen Namen nicht mehr. Das irgendwie, jedes Mal, wenn ich es ausgesprochen habe, war es so ein kleines, ich weiß auch nicht, irgendwie stand ich nicht mehr dahinter. Und ich dachte, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, alles liegt brach, keiner plant seine Hochzeit, ich kann das alles irgendwie im Background so organisieren, dass es halt entspannt über die Bühne geht und dass es halt auch, wenn es dann wieder losgeht, und wir haben ja alle damit gerechnet, dass 2021 wieder relativ normal läuft, dass es dann quasi einschlägt wie so eine Mini-Bombe und alle sagen, okay, krass, was hat sie denn da irgendwie gemacht? Der Effekt war auf jeden Fall da. Natürlich geht es jetzt nicht normal weiter. Ich denke mal, wir müssen dann noch ein bisschen ausharren, bis es wirklich weitergeht. Aber die Resonanz ist wirklich extrem gut. Und ich kriege seitdem viel mehr Anfragen auch für andere Sachen. Ich habe nämlich tatsächlich fast nie Paar-Shootings gemacht. Ich habe ganz selten mal Familien- und Babybauchgeschichten fotografiert, außer für Bestandskunden. Und die Anfragen kommen jetzt auf einmal rein, weil der Name jetzt so klar ist, und so sehr für das steht, was ich mache, nämlich Geschichten von Menschen erzählen, unsere Geschichten und die von meinen Paaren, Kunden, wie auch immer, dass ich mich da ganz klar positioniere irgendwie und auch mich selber da, glaube ich, viel mehr drin sehe, als es ist nicht mehr so verspielt, es ist nicht mehr so rosa und weiß und alles so creamy, sondern eher ein bisschen, ja, ich stehe super doll auf Brutalismus, ich feiere Bauhaus, ich will alles so ein bisschen klarer, minimalistischer. Weil wenn man sich auch bei mir zu Hause umguckt, ich bin jetzt nicht so die Boho, das ist nicht so meins irgendwie. Und ich glaube, meine Paare sind auch nicht so. Deswegen, ich weiß nicht, ich versuche jetzt irgendwie so krass meinen eigenen Weg zu gehen, dass das, glaube ich, die perfekte Zeit war.
Du hast kein Tippi zu Hause?
Nee. Ich habe auch nur einen Traumfänger, den ich tatsächlich irgendwie aus Bali mitgebracht habe. Und manchmal verstecke ich ihn mit dem Vorhang, wenn ich mich mit
Aber du schäme. Hast einen Traumfänger, immerhin.
Ja, ja.
Nein, klingt total logisch und total gut. Glückwunsch.
Ja, super. Ja, ich glaube, es war ein Schritt, der jetzt einfach an der Zeit war zu gehen. Ich empfehle das auch tatsächlich irgendwie allen, die fragen, ja, wie hast du das gemacht? Hast du nicht Angst, dass deine ganze SEO verloren geht? Und ich habe die andere Webseite, ist jetzt noch online, aber da ist irgendwie ein kleiner Text von wegen, hey, wir sind umgezogen, wir heißen jetzt anders. Und ich kriege natürlich über die Webseite auch immer noch E-Mails. Ich werde früher oder später, werde ich die einfach runternehmen. Und das meiste läuft eh über Instagram. Also ich kriege meine meisten Anfragen wirklich über Insta. Die Leute schreiben nicht mal mehr eine E-Mail über das Kontaktformular. Ich schicke die dann wieder dahin zurück, einfach aus organisatorischen Gründen. Aber die meisten Sachen kommen eh über Instagram und über Empfehlungen natürlich.
Wir heißen jetzt anders, klingt auch sehr royal.
Ja, wir heißen jetzt anders. Wir sind umgezogen. ja, nee.
Genau. Okay, das heißt, du hast im Kopf, hast du dich neu ausgerichtet und es wird von den Kunden angenommen. Das heißt, du hast jetzt zu tun? Oder blickst du positiv in die Zukunft? Wie sieht's aus? Was ist übrig geblieben? Was kommt als nächstes und wann wirst du geimpft?
Ja, wenn ich geimpft werde, das ist eine gute Frage. Ich versuche seit ungefähr 3 Wochen meinen Hausarzt zu erreichen. Der hier reicht keinen. Ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Aber ja, man versucht irgendwie einen Impftermin zu kriegen. Aber ich glaube, das wird echt tricky. Wie sieht's da bei euch aus? Seid ihr schon geimpft oder werdet ihr bald geimpft? Oder seid ihr schon? Wirklich, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Nicht schlecht. Ja, muss sein. Muss man durch.
Ich glaube, du musst bei Hausärzten vorbeigehen. Die haben alle das Telefon rausgezogen, weil sie überrannt werden.
Naja, das kann tatsächlich sein. Ich muss vor allem auch wegen was anderem eigentlich zu meinem Arzt und wollte nur mal fragen, wie dort aussieht, ob man noch nicht irgendwie so eine Impfempfehlung kriegen könnte, weil ich tatsächlich auch eigentlich geimpft werden sollte, weil ich habe sehr oft so mit Bronchitis zu kämpfen und so, habe jetzt eigentlich nicht so Lust auf Corona, muss ich sagen. Ja, deswegen mal gucken. Aber ich blicke eigentlich ganz gut in die Zukunft. Also ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, weil ich gehe davon aus, ich warte eigentlich quasi jeden Tag darauf, dass jetzt nochmal so diese riesige Verschiebewelle kommt. Weil die Paare können ja, also wenn man jetzt nur auf Hochzeiten blickt, die Paare können ja gar nicht anders. Keiner darf gerade feiern. Beispielsweise ist es irgendwie sehr merkwürdig, weil eine Kollegin auch aus Potsdam hat mir jetzt gestern erzählt, sie hatte am Wochenende eine Hochzeit mit 45 Gästen in der Kirche.
Wir wissen, von welcher Kollegin du sprichst.
Ja, sie war auch sehr überrumpelt.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, liebe Grüße, genau. Ja, sie war auch sehr überrumpelt und wo du dich dann auch wieder fragst, okay, das ist dann auf einmal in Ordnung, solange es in der Kirche stattfindet, ist es okay, aber auf irgendeinem Hofgut im Garten ist es auf einmal nicht okay. Also es ist irgendwie große Verwirrung auf allen Seiten. Deswegen, ich glaube, dass tatsächlich nochmal eine große Verschiebewelle kommen wird. Aber ich blicke dem eigentlich positiv entgegen. Also ich glaube, 2022 wird es knallen auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich alle vor Arbeit überhaupt nicht retten, wahrscheinlich mehr als uns lieb ist. Da muss man dann auch gucken, wo zieht man die Grenze, wie viel nimmt man an und wie viel nimmt man auch jetzt schon an, weil Das ist ein bisschen tricky. Ich kriege natürlich jetzt auch für die Samstage, die dieses Jahr noch frei sind, immer wieder Anfragen für 2,5, 3, 4 Stunden. Und ich weiß irgendwie nicht genau, soll ich es jetzt annehmen, soll ich es nicht annehmen? Kommen dann vielleicht doch noch große Sachen? Man muss ja so ein bisschen pokern auch gerade, aber ich blicke dem eigentlich ganz positiv entgegen. Ich glaube, ab Herbst könnte es normal weiterlaufen. Ich denke, der Sommer wird noch kritisch. Und ich bin vor allem gespannt, ob nochmal irgendwie Soforthilfen locker gemacht werden. Weil wenn es so weitergeht, also ich habe tatsächlich Jobs, ich habe jetzt allein diese Woche irgendwie 3 Babybauch-Shootings und so, das ist natürlich auch was, ich will mich da nicht beschweren, aber die große Sicherheit bleibt natürlich weiterhin aus und ich bin mal gespannt, ob es dann nochmal irgendwie was gibt von irgendwo. Tatsächlich.
Ich habe, weil du gesagt hast, dass 2022 wahrscheinlich knallen wird. Ich habe gestern Abend noch mit Manuel über ein Thema gesprochen, wo ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Und zwar, ob wir das überhaupt alle wollen. Ja, das heißt, wenn du kommst jetzt aus der Corona-Zeit, man hat zwar wirtschaftlich sehr gelitten, aber man hat doch festgestellt, dass so ein freies Wochenende ist ja doch eine ganz schöne Sache eigentlich. Ja. Und ob alle den Sprung schaffen und auch vor allen Dingen den Sprung machen wollen, zu sagen, okay, jetzt nehme ich 2022 alles mit, was geht, um alles wieder aufzuholen und gut zu machen. Die Aufträge liegen hier einfach nur auf der Straße oder sagen so, ey, nee. Also ich mache nicht. Also ich mache das, was gerade nötig ist, aber die Freizeit, die ich in dieser Krisenzeit auch zu schätzen gelernt habe, die möchte ich mir trotzdem irgendwie bewahren. Ne?
Ja.
Das finde ich eine ganz spannende Frage, wie wir alle damit umgehen werden. Ob wir uns dann tot arbeiten oder sozusagen ein bisschen was von diesem Freizeitkuchen uns bewahren wollen.
Voll. Ich habe das tatsächlich neulich auch in meiner Insta-Story schon mal thematisiert und habe da auch diverses Feedback irgendwie bekommen, weil ich merke das jetzt gerade auch schon. Ich habe letzte Woche Montag für ein, es nennt sich Open Atelier, das ist in so einer neuen Event-Location, da sind gerade 30 Künstler am Arbeiten und das soll dann hinterher ausgestellt werden und so. Und ich habe dort ungefähr 25 Leute dokumentarisch sowie porträtiert, fotografiert. Und ich war dort von 11 bis 21 Uhr, ich war tot danach. Ich habe 2 Tage gebraucht, um mich davon zu regenerieren. Und ich bin schon eigentlich so ein kleiner Duracell-Hase. Ich habe schon echt krass viel Energie und ich bin immer...
Ja, merkt man gar nicht.
Und ich war wirklich durch. Ich war wirklich durch. Also ich lag wirklich den nächsten Tag auf meiner Couch so und platt wie irgendwie 3 Tage durchgeackert. Dabei war es eigentlich echt mega entspannt, aber man ist das nicht mehr gewöhnt. Ne? Man hat gar keine Kapazität mehr, irgendwie diese ganzen Eindrücke aufzunehmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste 12 Stunden Hochzeit begleiten und dann noch am besten 1,5 Stunden nach Hause fahren.
Ja, macht euren Scheiß alleine.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Also das wird, ich glaube,
könnt ihr euch einen anderen Doofen versuchen.
Ja, ist echt so. Second Shooter muss dazu gebucht werden, weil sonst, nee. Also ich hatte das letztes Jahr tatsächlich auch. Ich hatte im Sommer ein paar richtig große Hochzeiten, auch mit fast 100 Gästen, wo ich auch dachte, okay, ist das jetzt so cool irgendwie mitten in der Pandemie? Aber es war ja erlaubt. Wo ich dann auch 10 Stunden Begleitung hatte, daraus wurden dann irgendwie 11,5. Da dachte ich auch so, okay, ich bin das nicht gewöhnt, mit so vielen Menschen zu reden und auch überhaupt so fokussiert zu sein, ne? Weil wir müssen uns ja auch überlegen, die meisten Leute sind hoffentlich im Homeoffice. Leute wie wir sind ja sowieso sehr viel im Homeoffice schon immer gewesen. Aber meine Wege sind ja teilweise wirklich begrenzt auf von hier zur Kaffeemaschine, zum Kühlschrank, wieder zurück zum PC und vielleicht maximal zum Supermarkt und meine 500 Online-Bestellungen, die ich dann doch wieder zurückschicke, weil nichts passt, zum Paketshop zu bringen. Und das war's, ne? Also man hat irgendwie gar keine, diese Reizüberflutung ist halt weggefallen. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich glaube, dass ich da auch für mich irgendwie mal vielleicht auch finanziell kalkulieren sollte, wo die Grenze ist, wie viel ich machen muss oder sollte, um das alles stemmen zu können, weil ich auch tatsächlich wirklich dazu neige, einfach viel zu viel zu machen, weil man dann natürlich denkt, okay, ich muss ausgleichen und ich brauche Dings und ich will mal wieder in Urlaub fahren und ich wollte irgendwie mal eine größere Wohnung ziehen und so und aber es ist ja auch nicht gesund. Also ich glaube, dass diese Ruhe, die entstanden ist, sollte man sich schon auch beibehalten, weil ich glaube, dass die uns eigentlich zu dem zurückbringt, was der Mensch eigentlich machen sollte, nämlich so eine gesunde Work-Life-Balance zwischen Freizeit und Zeit für sich selber. Und das haben ja Selbstständige oft einfach gar nicht. Ne? Also wer mir wirklich leid tut, sind auch die Eltern tatsächlich, ja, die jetzt im Homeoffice sind und Kinder haben.
Ich habe aber das Gefühl, dass die nächste Generation, also die Generation meiner Tochter, da schon deutlich stärker ist als vielleicht. Also wir sind jetzt nicht direkt eine Generation, aber Nils und ich zum Beispiel, bei uns war immer, also auch im Abi-Jahrgang und danach war immer Leistung, Leistung, Leistung und ordentlich ackern und Freizeit bitte nur, wenn du es dir leisten kannst. Und die neue Generation, also die jetzt 18-Jährigen, 20-Jährigen, die gehen auch ganz anders in Vorstellungsgespräche rein. Die wollen, der Urlaub, die Urlaubstage sind wichtiger als das Gehalt am Ende. Das ist wirklich spannend zu beobachten und jetzt für Arbeitgeber nicht das Schönste, aber eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
Ja, ich glaube tatsächlich hat die Jugend...
gesunde Entwicklung, sagen wir mal so.
Schon, aber teilweise sehe ich das auch wirklich sehr kritisch, weil ich kenne tatsächlich auch Jüngere oder sehe auch oft Jüngere, die einfach super faul sind, ne? Die gar keinen Bock mehr haben zu arbeiten, die auch denken, dass Arbeiten irgendwie nicht anstrengend sein darf. Arbeit kann auch mal anstrengend sein. Es sollte dich nicht so auslaugen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Aber Arbeit kann nicht immer nur happy, happy, joy, joy sein und irgendwie in so einer YouTube, Insta, Social Media Bubble stattfinden. So Arbeit muss auch mal müde machen und muss auch mal anstrengend sein. Und ich feier das sehr. Also ich liebe das, müde zu sein von der Arbeit und abends im Bett zu liegen und zu sagen, boah, ich habe so viel geschafft heute und irgendwie auch was mit meinen Händen gemacht und irgendwie auch mit Leuten gesprochen und so. Ich liebe das. Deswegen, ich bin gespannt, wie die jüngere Generation sich entwickelt, weil die wachsen natürlich mit einem ganz anderen Arbeiten auf. Deren Arbeiten ist in ganz vielen Fällen fast nur noch hinterm Computer. Jetzt auch gerade die Kids, die mit Homeschooling aufwachsen, die kennen nicht mal mehr Raufereien auf dem Schulhof. Die dürfen sich ja nicht mal mehr anfassen, so, ne? Ja. Die gehen sich irgendwie aus dem Weg, weil.
Und das tut mir echt Jacke leid. Abziehen.
Ja, es tut mir echt leid zu sehen, ne? Weil denen fehlt echt ein riesiger Teil Leben auch einfach, ne? Die werden ganz anders aufwachsen mit so einer Grunddistanz zueinander auch, ne? Die wir gar nicht hatten. Das kennen wir ja nicht.
Dieses ganze Themenspektrum können wir ja nochmal in einer Sondersendung demnächst getrennt behandeln. Ich habe den Eindruck, dass du deinen Weg gefunden hast, dass du jetzt irgendwie mit der ganzen Gesamtsituation umgehen kannst. Ich mache mir also jetzt persönlich um dich keine Sorgen.
Danke.
Liege ich richtig mit der Einschätzung? Also
doch, ja. Also ich bin jemand, der sowieso immer seinen Weg sucht, so ein bisschen. Also ich bin nie so, ich weiß manchmal gar nicht so genau, was und wie und wo und will immer irgendwie alles auf einmal. Aber doch, ich würde schon sagen, ich bin guter Dinge und relativ strukturiert in meinem Kopf, dass ich weiß, wohin die Reise geht. Kann sich auch jederzeit ändern, ne? Aber momentan doch sehr stabil.
Genau. Also ich glaube, ja, ich sehe das ganz ähnlich. Einen vom Bug bekommen, aber irgendwie
geht's weiter, ne?
Dann festgestellt, ach, geht alles weiter.
Ja, ich finde das aber auch gut, weil das zeigt auch natürlich, dass dass was man sich aufgebaut hat über Jahre und was wirklich auch Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat irgendwie, dass das halt Hand und Fuß hat, dass das nicht durch so einen kleinen Tornado irgendwie sofort irgendwie in sich zusammenbricht, weil ich glaube tatsächlich auch, und ich hatte da einige Gespräche, wo Leute nicht meiner Meinung waren, wo ich sehr kritisch gesagt habe, du, wenn dein Business wirklich durch sowas komplett zusammenbricht und du nach einem Monat schon sagst, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Klar, dieses Psychische ist das eine, aber finanziell und wirtschaftlich, businesstechnisch gesehen zu sagen, okay, ich kann das alles nicht mehr machen, ich muss eigentlich insolvent gehen, dann überleg dir, ob das der richtige Weg ist, weil man muss natürlich sagen, egal wie schön diese ganze Hochzeitsfotografie, Privatkunden und alles ist irgendwie, das ist trotzdem ein Job und egal bei welcher Firma, man würde das da genauso sagen, wenn das auf einmal zusammenbricht wegen so einem kleinen, wegen so einer kleinen Erschütterung, kleine, große Erschütterung ist natürlich schon ein großer Einschritt, aber das sollte sich irgendwie, sollte es weitergehen und wenn es das nicht tut, dann muss man sich vielleicht einen Plan B oder C zurechtlegen, was man tun kann im Fall der Fälle, weil ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas passiert.
Ja, also. Aber also das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung, weißt du, so im ersten Jahr, da ist es dein Hobby. Im zweiten Jahr denkst du so, oh geil, das macht total Spaß. Im dritten Jahr, oh wow, hier kannst du auch noch richtig viel Geld verdienen. Im vierten Jahr, keine Ahnung, bist du so auf dem Zenit deiner, also da denkst du, du hast die ganze Hochzeitsprivatkundenwelt komplett verstanden. Du bist also voll dabei. Und irgendwann so im 7. oder 8. Jahr hast du realisiert, es ist auch das, macht zwar Spaß, aber es ist einfach ein knallhartes Business. So ist es.
Voll. Voll. Und das muss man tatsächlich, glaube ich, auch gerade jetzt lernen. Also gerade wenn es ums Thema Stornierung, Verschiebung geht. Ich habe das auch auf Insta sehr krass thematisiert und habe da unfassbar viel Feedback bekommen. Ich habe um die 200 Nachrichten bekommen von anderen Dienstleistern, die meinten, ey geil, endlich bringt es mal jemand auf den Punkt, weil das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr unangenehm ist für die Paare, so wie für uns, weil mir macht das auch überhaupt gar keinen Spaß. Aber ich bin auch nicht in der Position, dass ich sagen kann, ja klar, ich verschiebe jetzt alles umsonst, immer, wegen jedem Grund auch, weil ich kann auch nichts dafür. Und da gibt's auch andere Dienstleister, die tatsächlich das anders handhaben, wo ich mich auch frage, wie die das machen. Weil wenn die alles umsonst verschieben und auch dreimal umsonst verschieben und weil halt irgendwie keine Lust und irgendwie wir wissen nicht so genau und so, das geht halt nicht, ne? Ich muss auch gucken, wie es weitergeht. Und klar, ich bin auch ein Mensch, der sehr kulant ist und mit mir kann man immer sprechen, aber was ich gar nicht ab kann, sind Mails von wegen, ja, hey Janina, wir haben jetzt beschlossen, wir verschieben die Hochzeit, der Alternativtermin ist das, machst du das? Okay, also erstmal ist es ja auch ein persönlicher Umgang, den man gerade irgendwie lernen muss, da Feingefühl zu entwickeln für alle Seiten, auch für unsere, weil das haben auch nicht immer unbedingt alle Menschen. Ne? Wir werden auch oft angesehen als, ja, die coolen Hochzeitsfotografen und die machen da was Schönes, aber so richtig ernst genommen wird der Job irgendwie auch nicht. Ne? Also bei das Ergebnis wird ernst genommen, aber die Position als solches, als Dienstleister, als Unternehmer, es wird oft so ein bisschen, finde ich, weggelächelt irgendwie von wegen, ja, das kannst du doch einfach verschieben oder ja, aber so geht's halt auch nicht. Ne? Also wir haben ja auch Pläne, der Sommer hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Wochenenden und ja, ich glaube, da muss man, diese Situation macht einen auf jeden Fall ein bisschen tougher, glaube ich. Also den einen so, den anderen so, aber mich hat es auf jeden Fall tougher gemacht, glaube ich. Da mehr für mich auch einzustehen. Genau.
Also zu den Verschiebungen, ich glaube, da muss auch wirklich jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe da einen deutlich kulanteren Weg für mich gefunden, einfach weil ich mir das erlauben konnte. Ja, ich finde es gut, wenn jemand harte Kante zeigt und wenn ich zu 100% von Hochzeitsfotografie leben müsste, hätte ich es auch gemacht. Da ich das nicht muss, habe ich für mich ganz persönlich abgewogen, möchte ich mich streiten? Hier wegen so ein paar Euro oder möchte ich gerade mit den drei Leuten sagen, komm, dann machen wir es einfach ein Jahr später. Okay, gut, kein Problem.
Ja, so. Voll. Also es ist wirklich auch immer eine Einzelfallentscheidung. Es kommt immer total auf den persönlichen Fall an. Also ich habe solches und solches. Ich habe welche, die kann ich easy peasy umsonst verschieben. Dann gibt's welche, wo ich sage, okay, ganz so geht's nicht, weil ich natürlich auch im Zuge des Rebrandings und so, ich habe natürlich auch meine Preise jetzt nochmal angehoben, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt Paare von 2020 irgendwie auf 22 schiebe, das bedeutet halt noch mehr Verlust, wenn ich dann den Samstag blocke, mit den ich schon jetzt zweimal verschoben habe, nochmal verschiebe. Irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo du sagst, okay, ich muss gucken, wie ich es mache. So, ne? Also das ist halt, wie gesagt, immer eine Einzelfallentscheidung, wie viel Kulanz man da zeigen kann und auch will. Kommt auch immer auf den persönlichen Umgang an. Ich sag mal so, wenn ein Kunde sehr, sehr nett zu mir ist und auch Verständnis für meine Situation zeigt, bin ich auf jeden Fall deutlich offener, irgendwie auch mal 10, 15 Augen zuzudrücken und zu sagen, okay, komm, egal, als wenn das einfach so als selbstverständlich hingenommen wird. Ich denke, das macht auch nochmal den Unterschied.
Das ist das alte Thema. Wenn Hochzeitspaare gut mit ihren Dienstleistern umgehen, mache ich auch bessere Bilder übrigens.
Absolut. Also bessere vielleicht nicht, aber ich sag meinen Kunden auch immer, je näher ihr mich an euch ranlasst und je mehr ich ein Teil von euch bin, desto krasser werden die Fotos. Und das sieht man wirklich, also ich sehe das extrem. Die Kunden natürlich nicht. Die Kunden sind mit ihrer Hochzeit immer happy am Ende. Aber für mich ist das Gefühl dabei natürlich ein anderes. Und ich denke, das können alle Fotografen wahrscheinlich so unterschreiben.
Genau. Man gibt sich doch mehr Mühe. Janina, man hat einfach eine andere Verbindung. Hier schon den nächsten Gast in der Warteschleife.
Genau, wir haben knappe 30 Minuten überzogen jetzt. Das ist aber gar kein Problem. Ich versuche mich an einem zweiten Fazit. Bleib so, wie du bist. Und wir sprechen uns demnächst bestimmt nochmal wieder.
Liebe Grüße nach Steglitz.
Vielen, vielen Dank. Ich komme auf den Kaffee vorbei.
Alles klar, bis bald. Ciao.
Ciao.
So, also erstmal herzlich willkommen und ein, was sagt man, Moin?
Moin, sagt man bei uns, genau. Ja. Zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und Moin Moin ist schon Gesabbel, ne? Hier oben im Norden.
Genau.
So, du bist in Kiel, ist das richtig? Oder?
In der Nähe von Kiel, ja. Also ich bin tatsächlich im geografischen Mittelpunkt von Schleswig-Holstein.
Okay.
Und in der Handball-Hochburg Deutschlands.
Kann sein, weiß ich nicht. bin ich nicht so.
Ich glaube, Kiel ist erster, Flensburg ist zweiter oder umgekehrt.
Ist möglich, ja.
Ist immer so. Ja, okay. Ja. Ich sehe, falsches Thema.
Ja, ja, das alle Handball-Liebhaber werden mich jetzt nicht mögen, aber ist auch okay. Ich bin kein Ballsportler.
Das wissen wir. Das wird auch noch Thema, fürchte ich.
Erzähl uns doch mal ganz kurz, wenn du zurückdenkst ans Jahr 2019. Was hast du da gemacht? Wovon hast du da gelebt?
Ich war tatsächlich teilweise ähnlich unterwegs wie jetzt. Also ich habe Hochzeiten fotografiert. Ich bin aber auch Grafikdesignerin. Also ich habe eigentlich mal Kommunikationsdesign studiert in Hamburg. Und das heißt, ich habe Kunden, ich habe hier im Ort ein paar Kunden, verschiedene Geschäfte und so, für die ich ein bisschen Sachen mache. Und ich habe auch schon 2019 für eine Bikini-Firma gearbeitet, die in Hamburg, haben wir die Bikinis selber produziert in Deutschland. Und wir wollten eigentlich die Produktion nach Portugal teilweise ausverlegen, weil in Deutschland produzieren ist ganz schön teuer. Wir haben auch on-demand produziert und dann kam Corona und hat uns da auch erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Und da sind wir jetzt aber Mitte letzten Jahres dann wieder auch gestartet. Das heißt, für mich ist das so ein kleines Standbein, was ich halt immer habe, weil wir jetzt wieder Bikinis verkaufen können, zum Glück.
Das heißt, du bist ja mit in dem Business drin?
Ich bin da momentan jetzt gerade nach der Pandemie, weil wir jetzt wirklich, oder beziehungsweise jetzt zum Beginn der Pandemie, bin ich jetzt Mädchen für alles. Früher habe ich nur Fotos und Grafikdesign und sowas gemacht und jetzt mache ich alles. Ich mache Customer Support und ich verpacke auch mal Sachen und ich mache im Moment alles sozusagen.
Spannend,
ja.
Spannend.
Ja.
Aber die Firma gehört dir nicht?
Nein, die gehört mir nicht.
Du bist angestellt.
Ja, genau. Ich bin da jetzt auf 25 Stunden mache ich jetzt momentan, habe aber eben das Glück, dass ich mir alles komplett selber einteilen kann zeitlich. Also ich mache eigentlich alles aus dem Homeoffice und habe viel Eigenverantwortung, kann das alles gut mit den anderen Sachen unter einen Hut bringen. Ja, also.
Schön. Was sind denn die anderen Sachen?
Also unter anderem Hochzeiten, ja. Ich habe aber tatsächlich auch schon letzte Woche Oktober, ich habe euch ja auch immer gut verfolgt und ich hatte ähnliches Gefühl. Ich habe schon gedacht, ja, das wird 2021 nicht besser werden. Mhm. Das heißt, ich habe mich da gar nicht so drauf fokussiert, sondern habe halt einfach geschaut, Mensch, was gibt's noch andere Sachen? Und dadurch, dass ich jetzt eben den Job habe, bin ich da nicht ganz so drauf angewiesen, glücklicherweise. Also da haben natürlich andere jetzt viel mehr Probleme, glaube ich. Und ich bin auch ungebunden. Ich habe keine Kinder. Ich habe eine Wohnung, die günstig ist. Ich habe zwar ein Pferd, das muss auch noch jeden Monat bezahlt werden. Das kostet natürlich auch Geld. Aber insgesamt bin ich deswegen da so ganz gut durchgeschlittert und versuche mich einfach auch, ja, ich nehme halt alles an. Also ich habe auch Kantenschutzprofile vor Weiß fotografiert als Freisteller. War jetzt auch nicht so besonders interessant. Aber war auch mal eine neue Erfahrung. Ja, und dass man so ein bisschen dann eben seine Kosten auch raus hat, ja.
Das heißt, also auch im Jahr 2020, als plötzlich die Notbremse eingeleitet wurde, das hatte ich alles gar nicht so richtig mitgenommen, weil du da ganz so, das hört sich alles sehr entspannt an bei dir.
Also tatsächlich war es so, ich habe dann in dem Moment erstmal, ich war auch noch in Italien tatsächlich, ich war für einen Job noch in Italien, als das Ganze losging am Anfang und da haben wir ja am Anfang irgendwie alle noch Witze drüber gemacht, ne? Also wir waren irgendwie so der letzte Flieger, der da aus Italien reinkam und wir hatten hier gerade einen Umbau und ich habe noch so eine Story gemacht, hinter so einer Isolierwand, so eine Staubschutzwand und hier so, ich muss jetzt in Quarantäne. Also habe das wirklich überhaupt nicht ernst genommen.
Wann war das denn? Weil Italien war ja deutlich vor uns.
Ja, das war glaube ich Anfang März. Mitte März.
Da war ja in Italien schon ein großes Sterben, ne?
Ja, genau. Da ging das schon los. Wir waren in Norditalien für eine Taschenfirma.
Norditalien, schön.
War für eine Taschenfirma. Deswegen interessiert es mich bis heute, ob ich vielleicht, ich glaube es nicht. Also wir hatten jetzt nicht so irre viele Kontakte. Aber da war das eben noch so ganz am Anfang. Und ja, hat man Witze drüber gemacht. Und ein paar Wochen später war bei mir aber auch erstmal so, P im Gesicht, scheiße, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich habe dann tatsächlich einfach nur im Internet nach Jobs geguckt. Habe gedacht, ich mache jetzt irgendwas. Und wenn ich auf dem Feld Spargel steche, ist mir egal. Und ich habe dann tatsächlich 3 Monate auf einer Intensivstation gearbeitet.
Wow.
Als Hilfskraft. Also ich habe da medizinisches Material verräumt, Bestellungen verräumt und all sowas. Und ja, das war auch eine Erfahrung fürs Leben. Also das hat viel Spaß gemacht auch.
Waren da auch Corona-Fälle oder?
Tatsächlich war es, ich war am UKSH, also am Uniklinikum in Kiel. Mhm. Und dort war es so, die haben für Infektionskrankheiten, haben die so einen Container eigentlich, mhm, wo die ganzen Infektionskrankheiten liegen. Und da haben sie natürlich jetzt erstmal alle Corona-PatientInnen hingebracht, damit die gar nicht erst ins Hauptgebäude kommen. Ich habe aber auf einer Corona-Station gearbeitet, die geworden wäre, wenn da die Station voll ist. Mhm. Also ich glaube, die hatten 12 Beatmungsplätze unten im Container und oben auf unserer Station. Ich war tatsächlich als Hilfskraft angestellt worden, weil wir haben 3 Stationen fertig gemacht. Wir haben alle mit Beatmungsgeräten ausgestattet, alle Zimmer fertig gemacht. Und in den 3 Monaten vor der, also da war ja noch die erste Welle, war ja alles entspannt. Ich habe selber, waren nur mal so 2 Verdachtsfälle, da war das ja auch alles noch so, keiner wusste, worum es geht. Und da war nichts. Ich habe jetzt aber mit ehemaligen KollegInnen noch gesprochen und das war nachher schon so, dass da jetzt im letztes Jahr Oktober auch Fälle dann da auf oben auf der Station waren, ja.
Schleswig-Holstein war ja sowieso immer relativ verschont, ne, im Vergleich.
Ja, wir haben hier halt einmal ein laues Lüftchen, ne, was von links, ja, nach rechts oder von rechts nach links weht, deswegen. Und wir Norddeutschen oder zumindest auch in Schleswig-Holstein, wir freuen uns ja, wenn die Pandemie vorbei ist und wir unsere 4 Meter Wohlfühlabstand wieder einnehmen können.
Genau,
ne?
Genau, das glaube ich auch. Der Norddeutsche an sich umarmt jetzt nicht so häufig im Vergleich.
Ah, doch, ich
nur ja, im Vergleich, nur im Vergleich.
Nur im Vergleich, ja. Also ich knuddel auch gerne. Das hat man sich natürlich jetzt verkniffen, außer bei den ganz engsten Menschen. Ja, ja, das ist natürlich schon komisch, ja.
Wie ist im Augenblick die Lage? Ich kenne es nur, ich weiß, die Nordseeinseln sind freigegeben. Wie ist es? Du bist ja an der Ostsee. Ist da,
ja,
sind die Strände frei? Oder
ja, also zumindest für uns ja sowieso. Also ich habe tatsächlich außer finanziell, weil ich bin auch so ein kleiner Einsiedlerkrebs. Also ich bin auch immer ganz gerne eigentlich im Homeoffice alleine. Klar vermisse ich auch so meine Freundinnen aus dem Studium. Die habe ich jetzt lange nicht gesehen, alle zusammen. Da hilft man sich dann irgendwie mit auch einem Zoom-Call. Mhm. Und ansonsten habe ich halt nicht so viel Einschränkungen gemerkt, weil ich mich selber hier innerhalb von Schleswig-Holstein natürlich echt ganz gut bewegen durfte. Ja.
Was ist ja die aktuelle Inzidenz bei euch? 60?
70, ja, also sowas? ich glaube Schleswig-Holstein insgesamt ist irgendwie bei 50 und in meinem Landkreis sind wir, glaube ich, jetzt gerade unter 30 gefallen.
Okay.
Also ja, bei uns ist wirklich sehr entspannt, ja.
Das mag jetzt auch alles an deiner hawaiianischen Hang-Loose-Mentalität liegen. Ne?
Das ist mit Sicherheit, dass ich einfach sage, ja, ich nehme, was kommt. Und ich bin halt immer schon flexibel gewesen. Und ich leide aber auch auf jeden Fall am Shiny Object Syndrome. Also ich finde immer, wenn irgendwo was neu glitzert, finde ich das halt toll. Im Krankenhaus, das war auch super. Nach 3 Monaten war es dann langweilig, weil ich dann auch irgendwie so, ja, ich habe jetzt diese Infusionsgeräte das 1000. Mal in diese Schublade gepackt. Ich habe es jetzt gesehen.
Ich habe es jetzt verstanden.
Ich habe es jetzt verstanden, genau. Und dann kamen auch wieder Aufträge rein, so zum Sommer entspannte sich ja alles so ein bisschen. Und dann habe ich da gekündigt. Und ja, dann kam eben auch, dass die Bikinis, dass wir dann doch gesagt haben, okay, wir starten wieder jetzt in einem kleinen Rahmen. Ja, deswegen hatte ich immer ein bisschen Glück gehabt, ja.
Die Bikinis, willst du da mal Werbung machen? Vielleicht bestelle ich auch mal einen. Wie heißt die Firma? Ja,
Josie Surfwear, also J-O und dann C, das englische C. Surfwear und die
hole ich mir so ein Bobert.
Ja, total. Also das sind auch Sportbikinis, also die sind wirklich für Kitesurferinnen. Also die Gründerin ist eine Kitesurferin, hat auch eine Kollegin. Und ja, die bleiben, wo sie sein sollen.
Jetzt hast du das Stichwort gesagt.
Beim Sturz.
Genau, du hast das Stichwort gerade schon gesagt. Wir wollten eigentlich gar nicht so viel, also ich wollte schon über die Pandemie mit dir sprechen. Nils wollte eigentlich ein anderes Thema mit dir sprechen.
Richtig, ich habe vorhin schon versucht, eine elegante Überleitung zu machen. Die wurde aber abgeschnittert. ich habe zumindest mitbekommen, dass du begeisterte Kitesurferin bist, ja?
Genau.
Sogar Lehrerin, ja, oder?
Wie bitte?
Bist du nicht sogar Lehrerin?
ich habe es jetzt einfach, weil ich habe mir gesagt, hey Leute, Hochzeiten ist nicht, wahrscheinlich nicht so viel. Also ich denke, dass jetzt wahrscheinlich, wenn sich alles ein bisschen entspannt, mal kleinere Sachen reinkommen, die mache ich dann auch gerne. Aber ich habe dann Social Media, habe ich gesehen, die Schule, wo ich, das ist so mein nächster Spot, da brauche ich schon auch 40 Minuten hin. Und da habe ich gesehen, ja, die suchen Lehrer und dann habe ich halt einfach mal gefragt und der war ganz dankbar, weil wir brauchen natürlich auch mal viele verschiedene. Ich habe da auch alle Narrenfreiheiten. Ich kann schulen, wenn ich möchte, wenn ich Zeit habe, schreibe dann Rechnung und wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit und dann ist auch okay.
Kitesurfen ist ja im Grunde so ein bisschen das, das Gegenteil von all dem, was man während Corona erlebt. Ne? Also viel Wind um die Ohren, viel Freiheit, eigentlich perfekt für die Corona-Zeit.
Ja, voll. Also ich muss sagen, das hat mir, ich denke, auch viel von dem Stress genommen, weil das Freiheitsgefühl, was man auf dem Wasser hat, wenn einem so der Wind um die Ohren fliegt, das ist schon cool. Ja.
Ja. Es sieht ja, ich bin überhaupt kein Fachmann, es sieht wahnsinnig spektakulär aus. Was ist denn so die häufigste Verletzung beim Kitesurfen? Gibt es Verletzungen? Ja, gibt es schon. Ne? Es ist ja, ist ja da so, auf 5 Meter Höhe kann man ja schon mal steigen oder sowas?
Mehr sogar. Also ja. Es gibt ja auch, es gibt ja verschiedene Competitions, also es gibt auch verschiedene Arten oder wie nennt man das?
Spiele.
Ja. Ja, nee, also sozusagen Arten. ja, man kann zum Beispiel Big Air, das sind dann eben die so ganz groß hochspringen. Das wird dann immer in Kapstadt, ist immer von Red Bull dann ja auch irgendwie Veranstaltung. Das gibt schon seit ein paar Jahren. Genau. Und dann gibt's eben Freestyle oder Wake Style. Das ist dann das, was ähnlich wie in einem Wake beim Wakeboarden so Tricks, dass sie so krasse Tricks machen. Das ist dann eher so Freestylen. Und dann gibt's Race, also man kann eben auch Rennen damit fahren und man kann auch sogenannte Oldschool-Tricks, also es gibt dann eben verschiedene Disziplinen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, und deswegen...
Was wäre für Nils so das Beste?
Ich möchte eigentlich nur stehen und fahren. Ich möchte überhaupt keine Tricks.
Doch, also ich glaube, wenn du nachher erstmal sicher hin und her fahren kannst, dann möchtest du was machen, weil das ist dann so, du kommst vielleicht an einen neuen Spot an, bist vielleicht auch im Urlaub und dann ist es so nach 5 Minuten, ja okay, jetzt habe ich es auch gesehen. Das heißt, man challenge sich da, glaube ich, auch schon selber. Wahrscheinlich wäre dann, ja, also das hat jetzt, gerade für einen Anfänger am Anfang sind dann wahrscheinlich die ersten Oldschool-Tricks erstmal sinnvoll.
Okay. Und nochmal die... Welche Verletzung ist denn da? Muss Nils einen Helm aufsetzen? Braucht er Schwimmflügel?
Also ich würde tatsächlich vielleicht, also unsere SchülerInnen, die müssen alle beim Trainieren einen Helm tragen. Was ich generell immer empfehlen kann, ist halt Stehrevier, also nicht zu flach, sondern eben schon auch Höhe zum Lernen. Ich habe zum Beispiel im tiefen Wasser gelernt. Das heißt, ich habe dann nachher, als ich den Schirm kontrollieren konnte, habe ich dann 2, 3 Wasserstarts gemacht. Also habe versucht, auf dem Brett aufzustehen. Dann war das Revier zu Ende, weil man schwimmt ja immer mit dem Kite mit in Windrichtung. Und dann musste ich den Kite wieder landen, musste das ganze Gerödel wieder zusammenpacken und den Strand wieder hochlaufen. So, das war dann natürlich schon aussieben. Also wer das mitmacht, der hat auch wirklich Bock drauf. Im Stehrevier lernt man schneller, weil man einfach, man kann dann ein paar Mal Wasserstart üben und kann dann wieder zurücklaufen, sich die Höhe wieder zurücklaufen und dann nochmal wieder üben. Ja, und Verletzung, also sagen wir mal so, die meisten Verletzungen entstehen durch Selbstüberschätzung. Also eigentlich ist der Sport sehr sicher, wenn man weiß, was man da tut. Und wenn man sich einfach den Gegebenheiten wirklich anpasst und sagt, okay, es ist jetzt heute einfach für mich als Anfänger zu viel Wind. Und ich würde sagen, zu 95% sind es auch Männer, die im Krankenhaus landen.
Natürlich.
Also in den 3 Monaten, wo ich auf der Intensivstation war, lagen 3 Kitesurfer auf der Station. Der eine hat sich den Kopf skalpiert. Der hat irgendwie mit einer Leine sich so... Und dann ja, stumpfe Traumata, ne? Also Bauchtrauma. Ja,
aber das war doch ganz praktisch. Dann konntest du dem doch gleich deine Visitenkarte als Trainer zustecken, oder?
Nee, ich war tatsächlich, das habe ich nur gehört von den anderen. Er wurde dann relativ zeitnah entlassen. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Ja, aber das war tatsächlich... Ja, das sind dann eben, wenn manche SurferInnen das cool finden, direkt am Strand geile Tricks zu machen und das dann schiefläuft.
Ich meine, das große Problem bei Nils ist ja tatsächlich, dass er nicht ins Meer will. Er geht ja nicht in die Nordsee und er geht nicht in die Ostsee. Er geht ja nur in die Karibik selber. Also das ist schon, also, schon Problematik. Das hast du mehrfach gesagt. Also, dass du also wirklich,
ja, ne, das
an
ist
der
richtig,
Ostsee,
ja,
da würdest du noch nicht mal einen kleinen Zeh reingehen, hast du gesagt.
Ja, wortwörtlich. Also erstmal, meine Grundvoraussetzungen sind folgende. Jetzt kannst du ja mal eine Einschätzung abgeben. Ich bin von Hause aus eine totale Wasserratte, ja?
Ja.
Also alle Wassersachen gefallen mir sehr gut. Ich bin jetzt kein Fan von der Nord- und Ostsee, das stimmt, auch wegen den Quallen und so, aber wenn man zum Beispiel auch so ein bisschen Anzug anhat und so, finde ich das nicht so schlimm. Jetzt bin ich koordinativ, ich sag mal so mittelmäßig begabt, nicht unterbegabt, aber auch nicht überbegabt. Wie viel Tage intensiven Trainings mit dir würdest du mir empfehlen, um das erste Mal stehen zu können?
Also pauschal kann ich dir das nicht sagen, weil ich das wirklich sehen muss live. Das ist eben ganz unterschiedlich. Im Stehrevier, man kann das schon schaffen, dass man, wenn man gerade 1:1 Schulung hat, da lernt man wesentlich mehr, als wenn man jetzt in der Gruppe lernt. Also ich würde sagen, bis man die ersten Meter fährt, zwischen 6 und 12 Stunden.
Ach so, ich dachte, jetzt sagst du Tage. Also schon, das wäre ja innerhalb von einem Tag fast.
Also man muss einfach auch sagen, gut, die Konzentration lässt irgendwann nach. Ja, das okay. Heißt, man müsste das schon auf Tage verteilen. Aber so reine Wasserzeit würde ich jetzt schon sagen. Also das ist aber manchmal, klappt es auch total gut. Und dann hapert es an irgendwas. Also nachher, die Schirmkontrolle ist das Erste und du kannst ja schon eine Matte fliegen, eine Lenkmatte. Das ist schon mal, dann hast du ja Windfenster schon mal verstanden, hoffentlich. Mhm. Und wenn du das schon kannst, dann ist es nachher einfach nur noch Koordination mit dem Board. Ja, ich weiß nicht, ob du irgendwas mit dem Board schon mal gemacht hast in irgendeiner
Weise. Ich hatte ja mal so ein Fiasko am Steinhuder Meer. Da habe ich ja meinen Kite-Kurs gemacht und der ist dann ja sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil ja kein Wind war, also wirklich überhaupt kein Wind. Und am zweiten, also ich hatte dann diesen Theorieteil gemacht, das war dann auch schon alles abgehakt. Und am zweiten Teil war ein bisschen Wind und da sollte ich mich mit dem Ding so durchs Wasser ziehen lassen. Das hat auch alles funktioniert. Also ich konnte dann immer so achten kriegen lassen und dann konnte ich so kontinuierlich einfach so durchs Wasser mich auf den Bauch ziehen lassen sozusagen.
Ja.
Und für die Übung mit dem Brett hat aber auch an dem Tag der Wind nicht mehr gereicht. Also
So aber das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Wenn du schon mal einen Downwind Body Drag kannst, ist das schon mal super.
Downwind. Wie viel muss man denn da investieren, um da komplett ausgestattet zu sein? Ist gar nicht so wenig sicherlich, oder?
Nee, das ist ziemlich teuer. Also ich sage immer zu meinen Kites, also ich habe mir das alles so gebraucht zusammengekauft. Ist jetzt auch nicht unbedingt zu empfehlen. Also ich nenne meine Kites immer liebevoll Flugsaurier, weil sie halt schon ein bisschen älter sind. Und deswegen war das zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt Lehrer bin. Das große Geld werde ich da jetzt nicht verdienen. Also ich bekomme schon natürlich einen Stundenlohn. Ich bin aber froh, dass ich halt einfach nach einer Stunde sagen kann, okay, ich bin durch, darf ich den Kite nochmal nehmen? Und wir haben natürlich super neues Schulungsmaterial. Und ich bin jetzt auf einem Level, wo ich es merke, wie die Schirme einfach unterschiedlich sind. So. Ja. Und weil ich mir pandemiebedingt definitiv kein neues Material kaufen kann, finde ich das eine gute Lösung. Man kann sich eben Sachen leihen, gerade wenn man jetzt erstmal noch unsicher ist, will man bei dem Sport bleiben. Wenn man wirklich alles neu kauft, man muss ja auch verschiedene Schirmgrößen haben, je nach Wind. Also mit 3 Schirmen ist man vielleicht immer ganz gut. Erstmal am Anfang, es reichen auch 2, es reicht auch zum Anfang erstmal 1, aber dann kann man eben immer nur zu ganz bestimmten Windbedingungen fliegen. Ja, wenn man alles, und dann braucht man ja noch ein Neo, dann braucht man ein Trapez, dann braucht man ein Board. Board kann man auf jeden Fall sehr gut auch gebraucht kaufen.
Und ich glaube, man braucht auch so ein VW-Bulli. Unbedingt, oder?
Also ich habe einen ganz schicken Opel Meriva, so einen schönen Oma-Bomber und da passt das auch alles rein. Also, und ich bin auch nicht so groß, ich bin nur 1,60, ich kann da drin tatsächlich auch schlafen. Okay. In dem. Und wenn man alles zusammenrechnet, also ich würde mal sagen, sowas zwischen, also wenn man neu kauft, zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
Also wie so ein Peloton. Im Prinzip.
Also, bei 3.000 Euro hat man auch wirklich nur einen Schirm.
Ich würde das ganze Gelumpe doch nicht kaufen. Das kann man sich doch, als Hobby-Kitesurfer kann man sich das doch immer vor Ort mieten, oder nicht?
Ja, also dadurch, dass du ja nicht jetzt so direkt einen Meerzugang hast.
Ist klar. Ich weiß schon, was nächsten Sommer... Du kannst also es auch lohnt mit deinem sich. Lenkdrachen machen. Du brauchst ja nur noch das Board eigentlich, oder?
Ja, dann braucht man aber ganz schön Wind wahrscheinlich für so einen Drachen. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter hat der? Die Matte? Wie viel Quadratmeter hat die?
Von mir? Die eine dreien, ich glaube, die hat 4 Quadratmeter eine und dann noch eine etwas kleinere. Aber die 4 Quadratmeter, die ist nur bei schwachen Windverhältnissen. Bei, wenn es ein bisschen zügiger ist, dann fliegt man damit weg.
Ja, naja, das ist auch, also das ist, ja, das ist nicht unbedingt so, ein Tube-Kite ist für den Anfang auch einfacher.
Wo genau ist deine Surfschule? Also ist das, wenn man von Kiel kommt, ist das eher so Richtung Timmendorfer Strand oder ist das da eher nördlich, also rund um Kiel?
Ostufer, ja, Ostufer Kiel, also die Förde und dann am Ostufer oben an der Spitze in Laboe.
Aha, okay.
Ja, ist auch, also da ist es dann noch ganz viele nette Urlaubsorte. Also man kann da eigentlich echt schön Urlaub machen, ja.
Endet in Kiel nicht auch der Nord-Ostsee-Kanal?
Ja.
Ja, ne?
Ich glaube ja. Gott.
Siehst du, das könnten wir, warte, ich wollte ja mal den Nord-Ostsee-Kanal laufen als Joggingstrecke und dann könntest du kiten. Das könnten wir, naja, ist egal. Ist egal.
Okay.
Nee, warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, ne? Aber ich glaube schon, ja, doch. Ich weiß es gerade nicht so. Ich muss das, also, ich soll.
Also, das Ostsee-Nordlicht ist deutlich berühmter als das Nordseeende. Das Nordseeende hatte ich noch nie gehört und ich glaube, Kiel ist das Ostseeende. Aber ist egal.
Ja,
ich habe neulich also so eine Doku darüber gesehen.
Ja, das ist gut. Also, Nordseeende, klar. Also, in der Nordsee kann man natürlich auch kiten. Das ist auch,
Da
fahren wir dann auch viel. Ja, auch nicht immer, aber Büsum, St. Peter ist auch schön, ja.
Tamara, du bist die flexibelste von uns allen. Das ist mir hier in dem Gespräch klar geworden. Also du hast wirklich, du bist, glaube ich, pandemiesicher. So viel kann man schon mal sagen. Wir haben jetzt leider relativ wenig über deine Hochzeiten und so gesprochen, aber du bist ja sowas von flexibel.
Ja, also ich nehme halt einfach das, was kommt.
Ja.
Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, jetzt dieses Jahr meine erste Hochzeit habe ich durch die Surfschule, weil ich jetzt die Hochzeit von dem Laboe Bürgermeister fotografiert hatte. Der hatte so ganz spontan geheiratet und wir hatten uns da irgendwie dann am Spot und er
in
so,
Neoprin,
ja, wir heiraten. Oder? Ja, nicht ganz. Nee, er selber macht keinen Wassersport, aber er ist da, das ist so sein Refugium. Und ja, dann war das wirklich so, wir heiraten morgen ganz spontan. Und ich habe dann so gedacht, wie droppe ich das jetzt am liebsten unauffällig, dass ich ja zufällig fotografiere. Und es hat tatsächlich irgendwie unauffällig geklappt und dann habe ich halt die Hochzeit da fotografiert und das war ganz lustig. Also ich bin immer der Meinung, irgendwie, wenn man ein bisschen offen ist, ja, es kommt immer was. Es ist, wenn man ein bisschen Vertrauen hat, klar, ich meine, ich habe auch Tage, wo ich sitze und wenn ich auf mein Konto im Moment gucke, sieht das auch nicht alles so geil aus. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Vorteil, ich bin für, außer für mein Pferd und meine Katzen, bin ich für niemanden verantwortlich. Das heißt, ich habe natürlich auch viele Vorteile, die auch etliche Leute nicht genießen. Und da verstehe ich das auch, dass man da wirklich manchmal Panik kriegt. Ne? Also das ist bei mir auch nicht ausgeblieben.
Ja.
Aber du schaust optimistisch in die Zukunft?
Ja, also eigentlich schon, ja doch. Also ich denke, nächstes Jahr wird das alles sicher ein bisschen entspannen, hoffen. Ich denke jetzt auch schon im Laufe des Sommers, wenn jetzt alle so langsam die Impfangebote bekommen, dann glaube ich das. Also ich denke, dass natürlich gerade Locations echt ein langsames Problem kriegen, ne? Mhm. Also wenn da irgendwie alles nicht so läuft und auch wirklich keine Hilfszahlungen sind, weil wir haben natürlich einen Job, ja, man kann flexibel sein, man kann nochmal umschwenken, man kann sich nochmal weiterbilden, man kann irgendwie andere Nischen besetzen und es gibt genügend Nischen, wo, also habe ich ja in der Gruppe auch gelesen, viel B2B und so, was möglich ist, wenn man ein bisschen sich anstrengt, dann kommt da auch was, aber gerade so Gastro, also da, ich denke, dass ganz viele Locations wahrscheinlich weg sein werden. Dann wird es wahrscheinlich alles ein bisschen enger werden, ja.
Naja, das stimmt, also ob einem das sozusagen als Solo-Selbstständiger gefällt oder nicht, aber man kann wie du es am Anfang gesagt hast, man kann Spargelstechen gehen, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, genau.
Aber eine Location kannst du halt nicht zum Spargelstechen schicken, ne?
Nee,
die,
genau.
Die kostet halt irgendwie trotzdem 10.000 Euro im Monat oder mehr, 15.000 Euro Miete im Monat. Und
ich bin schon bei Spargelstechen raus. Ich habe neulich eine Doku gesehen. Ich glaube, ich halte das genau einen Tag durch und dann ist Ende. Das ist so,
ja, also
unfassbar
deswegen
anstrengend.
Ja,
wahrscheinlich deswegen bin ich.
Wenn du dich da erstmal einarbeitest, dann gewöhnst du dich dran.
Also ich war auch froh, dass ich dann eben da auf der Intensivstation gearbeitet habe. Also das war auch anstrengend und natürlich viele Einflüsse. Ich war auch fertig. Ne? Ich habe zwar immer nur 6 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war da irgendwie 30 Stunden die 3 Monate. Und die ersten Tage, ich bin natürlich viel mehr gelaufen. Das war auch ungewohnt. Aber für mich war es schon immer so, das habe ich aber auch, ich habe schon immer früher gekellnert. Und irgendwie war immer so, mir ist das egal. Und wenn ich an der Kasse sitze, ja, das, da bin ich irgendwie flexibel. Ja.
Sehr schön.
Ja, Tamara, guter Lifestyle.
Ja, ja, ich versuche mich so durchzumogeln, genau.
Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße.
Ja, sehr gerne. Ostsee. Ja, danke. Ich schicke euch ein bisschen Wind und Sonne rüber.
Ja, ich werde dich in Kürze nochmal kontaktieren, wenn ich, muss hier nochmal so ein bisschen die Urlaubsplanung durchsprechen, aber ich denke mal, dass wir, ich meine, dass wir dieses Jahr in rund um Kiel Urlaub machen.
Und wenn Nils kommt, dann bitte dokumentieren alle Möglichkeiten, die du hast und direkt in die Gruppe stellen, damit wir alle was davon haben.
Ich habe eine wasserdichte Hülle, also das wird alles dokumentiert. Ich nehme das
besonders
Handy mit
die ersten Stunden, wo er scheitert. Das sind die schönsten.
So machen wir das.
Eine schöne Woche dir. Vielen Dank.
Ja, danke. Gleichfalls.
Okay, bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo. On Tuesday, and I hoped we'd see each other again.